Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute ist eine ganz besondere Folge. Eine Folge über einen Weg, der zeigt, was möglich ist, wenn Vertrauen auf Struktur trifft, wenn Klarheit auf Umsetzung trifft. Zu Gast ist heute eine Frau, die diesen Weg gegangen ist. Olympiasiegerin im Skicross 2026, Daniela Meyer. Wir sprechen heute nicht nur über ihr Gold, nicht nur über das Ergebnis, sondern über den Weg dorthin, über Rückschläge, über Zweifel, über Entscheidungen und auch über einen Moment, der für mich persönlich besonders war. Unsere Visitenkarte lag 1,5 Jahre bei Daniela auf dem Schreibtisch, bevor sie sich entschieden hat, den nächsten Schritt zu gehen. Und genau darum geht's heute auch. Was passiert, wenn man sich wirklich einlässt, wenn man beginnt, Dinge zu verstehen, zu strukturieren und konsequent umzusetzen? Wir sprechen über unsere gemeinsame Arbeit, über die kleinen Stellschrauben, die am Ende den Unterschied machen, über die Fähigkeit, genau dann da zu sein, wenn es zählt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge Verstoffwechselt.
Verstoffwechselt, der M2H-Podcast
mit Marie und Markus Hörmann.
Dani, total schön, dass du heute da bist. Das freut mich wirklich.
Vielen Dank.
Du bist ja extra aus Italien hergefahren jetzt.
Ja, extra aus Italien ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es hat sich jetzt gut angeboten, dass ich auf der Heimreise einen kurzen Stopp bei euch mache. Und ja, ich freue mich auch. Danke, dass das jetzt funktioniert und dass wir mal zusammen quatschen.
Ja, total gern. Also wirklich, ich bin total froh und glücklich, dass du halt da bist. Einleitende Frage, da mich interessieren, wie geht's da?
Mir geht's gut, danke. Mir geht's richtig gut. Ich bin jetzt, ja, wie gesagt, ich war jetzt in Italien ein bisschen zum Skitesten. Hab so ein bisschen Dolce Vita genossen. Mhm. Wir haben Material testet und das ist immer ganz schön. Du gehst ein bisschen Skicross fahren, du gehst ein bisschen Skifahren und dann lass den Tag einfach mal ein bisschen Tag sein und besprichst dich mit die ganzen Betreuerstaff, wie die Saison gelaufen ist. Es ist einfach mal wieder so entspanntes Skicross fahren und das genieße ich immer total. Ja, und sonst, ja, merke ich schon, dass mein Körper ein bisschen müde ist. Also die Pause ist jetzt gut. Und aber allem in allem bin ich mega happy, mega stolz. Ja, einfach glücklich.
Aber krass intensive Saison, gell?
Brutal intensiv, ja. Und deswegen sagt mein Körper und mein Kopf sagt gerade ein bisschen, jetzt brauche ich eine Pause erstmal.
Ja, genau. Er war wohlverdient. Wie seid ihr denn so zur Conclusion quasi? Käme mit dem Betreuerstaff, ist jeder zufrieden?
Ja, also grundlegend sind wir alle voll zufrieden und gibt es jetzt nichts Großartiges zu besprechen. Aber wir sind natürlich, also wir haben schon natürlich die ein, zwei Sachen besprochen, die jetzt nicht so gelaufen sind. Die sind Gott sei Dank recht gering gewesen bei mir, aber es gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial und immer paar Spots, in denen man sich weiterentwickeln kann und oder die man verbessern muss. Gerade auch Abläufe, sei es eben die Betreuung zwischen Betreuer und Athleten, Koordination in unserem ganzen Team. Wir sind ja doch ein recht großes Team mittlerweile. Ja, und das haben wir besprochen, was gut gelaufen ist, was nicht so gelaufen ist und was ich noch entwickeln kann. Und das wollen wir dann im Sommer, im Herbst angehen, damit die nächste Saison hoffentlich noch besser dastehe.
Sehr gut. Da gehen wir jetzt ja gleich so ein bisschen tiefer nochmal rein. Aber was mich, bevor wir mal so ein bisschen reingehen und dich mal so ein bisschen vorstellen, ja, oder du dich selber ein bisschen vorstellen darfst, dass die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, mal so ein bisschen ein Bild von dir kriegen. Du hast das jetzt gerade gesagt, gell, für viele ja total wahrscheinlich unverständlich, die jetzt mit dem Leistungssport nichts zu tun haben, dass du jetzt im April schon alles vorbereitest, dass es nächstes Jahr, die Saison geht wieder im Dezember los, oder?
Ja, genau, geht wieder im Dezember los.
Dass du jetzt schon alles vorbereitest für nächstes Jahr, gell?
Ja, ist verrückt, vor allen Dingen, weil jetzt die Saison eigentlich erst vor knapp zwei Wochen beendet wurde. Und ja, jetzt haben wir halt mal, ich sag jetzt mal kurz gequatscht, was man sich so vorstellt, was einem in Erinnerungen geblieben ist. Ich meine, mir jeder Athlet führt ja auch ein Notizbuch und eben nach jedem Rennen so ein bisschen eine Nachbearbeitung. Also sprich, es ist alles dokumentiert. Und ja, dann bespricht man natürlich schon mit dem Betreuerstaff, was man nur verbessern kann. Und die Betreuer machen sich ebenfalls die Notizen und sagen dann einem, was denen aufgefallen ist. Ja, damit man einfach in der Zeit ab Mai bis Dezember möglichst viel verbessern kann und sich da weiterentwickeln kann.
Ich finde das krass, gell? Ich glaube, wir haben einmal kurz drüber geredet. Ich habe dir das damals, glaube ich, als guten Rat gegeben, dass du deine Erfolge auch feiern solltest und darfst. Ja. Das Coole ist, du hast das natürlich schon gemacht. Also aus irgendwie, also jetzt konnte man, glaube ich, antworten, ne? Entweder hast du das gelernt oder du hast für dich irgendwie unterbewusst gewusst, okay, wenn du Erfolge einfährst, darfst du das feiern. Weil die Perversität im Leistungssport, diese Schnelllebigkeit ist ja schon krass. Also wenn man sie jetzt anschaut, jetzt hast du heuer Olympiagold gewonnen und eine Woche drauf geht der Weltcup weiter. Du holst den größten Erfolg deines Lebens und eine Woche später musst wieder voll fokussiert am Start stehen und funktionieren. Parallel, du musst das Ganze ja aber auch verarbeiten. Und ich kenne das von mir, ich habe das damals nicht kennen. Ich habe auf dem Podest abgehakt und habe gewusst, okay, morgen geht's weiter. Im Endeffekt schon nach der Feier, nach dem Podest, irgendwie immer gestern ins Hotel, dann geht's mit der Regeneration weiter und dann ist schon wieder Ziel, nächstes Ding. Und das ist was, das erlebe ich häufig im Leistungssport, dass diese Momente zu verarbeiten, wirklich aufzusaugen und einmal wirken zu lassen, dass das einfach viel zu kurz kommt. Ich war froh, dass du das schon konntest und machst. Aber kennst du das auch, diese Situation?
Also ich finde das eigentlich voll beeindruckend, dass man einen Erfolg so schnell abhaken kann, weil bei mir ist es, ich bin eher andersrum, dass ich, ich hatte früher immer das Problem, dass ich die Rennen nicht so schnell abhaken konnte und dann eher das alte Rennen noch mit in das kommende Rennen mitzogen habe und mir nur Gedanken gemacht habe, was ich da alles falsch gemacht habe oder verbessern möchte und dann nicht loslassen konnte. Das hatte ich eher das Problem. Also, dass ich so Erfolge feiere, das habe ich eigentlich schon immer irgendwie, zumindest. Weil wir auch, wir haben schon früh im Weltcup, ich weiß gar nicht, ob man das groß erzählen darf. Nein, darf man auf jeden Fall, aber schon früh im Weltcup war das so eine Tradition, dass wenn man halt ein Podium erfährt, dann geht der Podiumsgewinner hin und kauft den Betreuer eine Palette Bier oder ein bisschen Bier, dass man halt die auch anstoßen können, weil die stehen, gerade unsere Skitechniker, die stehen ja von morgens bis abends eigentlich in dem Skiraum. Morgens in der Früh dann eben auf die Piste und kaum sind wir daheim, stehen die schon wieder im Skiraum und präparieren die Ski für den nächsten Tag vor. Und dass die auch einfach mal so Art Feierabendbier sich aufmachen können. Und das war schon immer so Tradition. Habe ich so gelernt, dass man den Moment auf dem Podium genießt und mit dem Bier kaufen feiert man das kurz und dann hat man es abgehakt.
Ich finde das total schön, weil das hat ja auch was damit zu tun, dass du die Arbeit deines Teams um dich herum wertschätzt.
Ja, voll.
Und das ist ja bei jedem Athleten, ich meine, wenn du dir anschaust, dass jetzt auch hinter dir, wie viele Menschen hinter dir stehen, dass dieses Gesamtpaket funktioniert, ist ja crazy.
Ja, das ist wirklich unglaublich, weil ohne meine Mannschaft könnte ich diese Erfolge überhaupt nicht bringen. Und da, wir haben drei wirklich alpinen Skicross-Trainer, Konditionstrainer dabei und haben in unserer Mannschaft drei Skitechniker, das werden nächstes Jahr vier. Wir kriegen nochmal einen Betreuer mehr dazu. Physios, zwei sind Minimum dabei. Das ist ein Riesenteam, das ist auch eine Riesenlogistik, die da die ganze Zeit dahinter steht. Und die nehmen mir jedem Athleten von uns möglichst viel Arbeit ab. Und dass das dann über an einem Tag oder eigentlich über die ganze Saison immer an Tag X perfekt passt, das ist eine Wahnsinnsleistung und das funktioniert nur, wenn alle wirklich ihren Part übernehmen und den mit 100% Leidenschaft, Engagement über den Tellerrand hinaus bringen und dann funktionieren große Erfolge.
Ich stelle mir das auch unglaublich komplex vor. Jetzt habt ihr die letzten zwei Rennen, das eine dann in Kanada gehabt, das nächste in Schweden und vorher war es in Österreich, gell?
Ja, genau.
Ihr düst quasi von Österreich nach Kanada. Das muss ja auch alles irgendwie, das ganze Zeug muss ja irgendwie transportiert werden, muss hergerichtet werden. Mhm. Dann musst du auf den Schnee einstellen, auf die Situationen, auf die Bedingungen, zack, bumm. Auf die Zeit, ja. Ja. Nach dem Rennen wächst wieder alles zusammen, fliegst wieder dann nach Schweden, ne? Dann musst du in Schweden auch wieder schauen. Also ich finde das crazy. Genau, ich denke mir das dann oft so im Hintergrund. Krass, wie bei denen der Kopf ständig arbeitet und auch schon in Vorbereitung auf das Nächste. Also die sind mit dem einen noch gar nicht fertig und müssen ja eigentlich schon wissen, wie es die nächsten Weltcuporte dann handeln ist.
Ja, genau, aber das machen alles über den Betreuerstaff. Ja. Januar, Februar überlegt sich mein Skitechniker, was für Material könnte man nur testen, ist er dann auch noch im Austausch mit den Skifirmen natürlich, was gibt's Neues, was könnte für die Dani Sinn machen. Da bin ich voll im Rennfokus. Wir Athleten können uns wirklich nur von Rennen zu Rennen brauchen wir uns konzentrieren. Und was mein Cheftrainer mit meinem sportlichen Leiter dann organisiert, wie mir Fahreinteilung, dann eben, dass die Skisäcke gepackt werden, dass wer wie viel Skisäcke nimmt, wer Kisten nimmt, wer dann, keine Ahnung, die Kantenmaschine nimmt beim Fliegen, dass alles auf 23 Kilo ist. Das organisiert alles mein Cheftrainer. Und dann heißt es nur für uns, ja, um 6:30 müsst ihr am Flughafen sein, Terminal 1, passt. Und ich war dann nur, okay, dann muss ich da aufstehen. Ja. 6:30 am Terminal, gutes. Und dann steht alles da.
Ja.
Ich steige nur eigentlich in den Flieger ein und hier geht's.
Krass. Ja, also deswegen mal großen Daumen hoch an die Teams hinter den Athleten.
Es ist eine brutale Logistik, ja.
Dani, bevor wir da jetzt zu weit abschweifen, darf es mich einfach interessieren, wie darfst du dir denn selbst beschreiben? Jetzt so generell.
Oh Gott, das finde ich immer voll die schwere Fragen. Keine Ahnung, wer bin ich? Ich bin, glaube ich, ganz lebensfrohe Persönlichkeit. Ich liebe Action. Bei mir, also so nach zwei Tagen rumgammeln wird es mir jetzt langweilig. Ich liebe Sport, ich muss mich bewegen. Bin ein bisschen bewegungssüchtig, nenne ich es schon fast. bin aber auch sehr familiärer Mensch. Ich mag's, Family, Freunde um mich rum zu haben. Brauche schon immer ein bisschen Gesellschaft. So würde ich mich ein bisschen beschreiben. Schau, ehrgeizig, aber recht bodenständig. Und ich sehe auch die anderen. Das ist auch manchmal ein bisschen, steht mir das im Weg, aber ich finde, das ist auch eine große Stärke von mir.
Ja. Das ist ganz lustig, das ist so ähnlich habe ich das gesagt, der Alex ist Zeuge im ZDF-Interview, da haben sie das nicht genutzt.
Oh Mann.
Aber Familie spielt eine Riesenrolle bei dir, gell?
Mhm, genau.
Und Freunde.
Es gehört auch zu meinem Umfeld dazu. Da ist es einfach so ein Auffangbecken, wenn jedes Mal, wenn ich eine Verletzung hatte, dann darf ich zurück zu Hotel Mama und Papa und dann werde ich wieder versorgt.
Aufgepäppelt.
Ja, genau, wieder aufgepäppelt. Dann eben, ich kann mich erinnern, bei manchen Verletzungen ohne die Freunde von mir, dann wäre ich nicht jeden Morgen im Kraftraum gesessen und hätte halt zumindest ein bisschen was gemacht oder rausgegangen an die Sonne zum Kaffee trinken, dass man sich einfach bewegt, dass man ein bisschen einen Ablauf hat. Genau, und ich muss sagen, über die letzten Jahre habe ich mir einfach da verschiedene Umfelder aufgebaut, sowohl zu Hause im Schwarzwald mit meinem Skiclub Family, als auch hier in Bayern mit Bundespolizei, mit dir, mit der Froni, mit Freunden. Das habe ich sozusagen zwei große Auffangbecken, dass sie immer weiß, ich bin in Sicherheit, ich werde immer aufgenommen, ich werde immer aufgepäppelt. Und mir kann eigentlich nichts passieren, egal ob ich erfolgreich bin oder einen Misserfolg habe.
Wie wichtig ist dir das, dass du Menschen außerhalb vom Sport hast?
Auch sehr wichtig, weil man gerade über die Saison in dieser Sportler-Bubble drin ist, Und ich habe jetzt gerade diese Organisationslogistik-Sachen erzählt. Ich mache mir da gar keine Gedanken und man kann übertrieben gesagt sagen, dass die Betreuer einem Athleten alles so ein bisschen am Arsch, am allerwertesten tragen, sagen wir es mal so. Und dann wieder zurück ins normale Leben Christen zu werden, zu sehen, wie sich manche Leute eben jeden Tag arbeiten, dass es ganz normal ist. Ja, auch einfach die anderen Seiten des Lebens zu sehen, das ist extrem wichtig. Es hält einen sehr auf dem Boden.
Das ist im Zweifel ganz gut.
Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, weil man dann umso mehr das Leben, das ich genießen darf, genießt und wirklich den Spaß immer darin sieht und sich nicht so, ja, nicht so verbissen wird in dem Sport.
Woher kommt denn deine Dankbarkeit eigentlich? Also es ist tatsächlich, ist mir von Anfang an aufgefallen, als ich die Kinder gelernt habe, dass du unglaublich dankbar bist für das, was du machen darfst. Hast du das schon immer gehabt oder ist das was gewesen, was sie so entwickelt hat?
Das hat sie eigentlich auch entwickelt. Also ich habe das schon immer ein bisschen gehabt, weil ich bin ja nie, also ich wurde nie zu was gezwungen oder so, sondern ich mache Skifahren, weil ich's liebe, weil es mir einfach unheimlich viel Freude bereitet. Und es ist auch immer mein Ziel, ich möchte im hohen Alter auch noch Skifahren können. Das ist mir wichtig. Und die Dankbarkeit ist immer größer geworden, als ich eben diese krassen Rückschläge hatte. Mhm. Und wenn man erstmal merkt, wenn man das nicht mehr machen kann und dann dieses Gefühl wieder hat, wenn man wieder auf Schnee ist, das ist gigantisch. Also wirklich, da ist man unendlich dankbar dafür. Und dann merkt man erstmal, was für ein Genuss und was für eine Genugtuung das eigentlich ist. Und ja, so hat sich durch einige Rückschläge das halt immer wieder aufarbeitet und mich immer wieder daran zurückerinnert. Und deswegen bin ich da dankbar dafür, dass ich genau hier bin, da bin, wo ich bin und genieße das.
Ein Mentor von mir hat mir gesagt, wenn du Leistungssport machst, ist das eine krasse Abkürzung im Leben, weil du so ein intensives Leben lebst, dass dir diese Dinge deutlich früher klar werden, wenn du hinhörst.
Ja, okay, Abkürzung, aber harte Abkürzung. Also es ist dann, wenn man es so mit einem Wanderweg vergleicht, dann ist es das eine ist vielleicht die Schotterstraße und das andere ist der Klettersteig, würde ich sagen, oder?
Schon ein bisschen.
Ja, aber ist es mal, man muss in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen, sehr viel Selbstständigkeit, sehr viel Unabhängigkeit lernen, Durchsetzungsvermögen.
Schmerztoleranz,
aber nie vergessen, warum man es eigentlich macht. Mhm. Und das ist die Leidenschaft.
Ja. Wenn wir gerade von Leidenschaft sprechen, wie kam es denn dazu, dass Skifahren zur Leidenschaft wurde? Oder dann einem speziellen irgendwann der Skicross?
Ja, meine Family ist halt schon immer viel Ski gefahren. Mhm. Also mein Papa ist eben da im Skiclub und unser Skiclub ist recht gut besetzt. Die haben immer wieder Ausflüge gemacht und bei uns ums Eck ist der Skilift gewesen und da sind wir immer nachmittags hin. Ich habe 2, 3 Freundinnen gehabt, die in meinem Alter waren. Wir sind zusammen gefahren, wir sind dann den älteren Kindern hinterher gefahren und wollten natürlich gleich mal Minimum gleich schnell sein. Und ja, wir sind da auch immer gleich zu Rennen gefahren. Unser Skiclub hat da viel austragen, auch mit benachbarten Skiclubs. Ja, das hat sich so entwickelt und war immer lustig. Deswegen hat sich diese Leidenschaft entwickelt, ja.
Und wie kam es dann dazu, dass du von Alpin irgendwann zum Skigross gewechselt bist?
Magst du die Geschichte wirklich wissen?
Ich weiß nicht, das konnte ich dann auch entscheiden. Ich glaube, so 100%ig haben wir noch nie drüber geredet.
Nein, ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil mein Skiclub hat angefangen, man darf das schon sagen, die sind alle ein bisschen verrückt oder wir sind alle ein bisschen verrückt und die haben angefangen, die haben das von Skicross mitgekriegt und haben selber Skicross-Rennen austragen und mein Papa ist da auch mitgefahren. Mein Bruder auch und denen hat es ultra viel Spaß gemacht und die haben mega viel Freude gehabt und ich war damals noch zu jung. Und ja, dann hat er doch mal gesagt, Dani, das wäre eigentlich was für dich, magst du nicht auch mal ausprobieren? Und ich hatte dabei immer Angst vor den Sprüngen, das war mir zu wild. habe immer Ausreden gesucht und ich war ja alpin und so. Und dann war es halt im Alpin irgendwann die Zeit, dass du, ja, dass ich halt keine Perspektive mehr gesehen habe. Meine Freundin haben aufgehört.
Warst du da damals schon in der Kaderstruktur im Alpinen oder noch nicht?
Ja, ich war nie so richtig in der Kaderstruktur. Ich war so im Bezirkskader, sag mal. Also ich glaube, Gaukader wäre das hier. Genau. Und dann war ich so in einem Landeskader im Jugendbereich. Aber es war jetzt keine so krass, keine DSV-Struktur. Genau, und dann haben meine Freundinnen alle aufgehört und dann hat die halt auch eigentlich keine Lust mehr. Und dann ist mein Papa ums Eck gekommen und hat gesagt, ja, wir müssen jetzt aber schon noch einmal Skicross ausprobieren.
Ob der damals gewusst hat, was er sich da ins Haus holt dann?
Na, er hat schon das irgendwie im Gefühl gehabt, dass das was für mich sein könnte, aber jetzt natürlich nicht, dass das, also dass es den Weg nimmt, oder? Aber ja, dann bin ich da das erste Skicross-Rennen gefahren und das war eigentlich echt, drei Frauen waren am Start und mich hat es in der ersten Runde erstmal dermaßen zerlegt, also wirklich so, weil, so vorne weg, vorne raus, Bauchflatscher, beide Ski auf, war echt peinlich. Aber wir sind dann eben den einen Heat gefahren und dann ist eine vor mir gewesen. Und ich habe mir gedacht, was fährst denn du jetzt da für ein Schmarrnsam? Dann habe ich die auch noch überholt und dann habe ich das Ding gewonnen. Und so ist dann weitergegangen, dann sind wir zum nächsten Rennen gegangen, habe da meinen Spaß gehabt, nochmal zu einem, war auch gut. Und dann bin ich eben zur Sichtung gegangen für einen Landeskader, da haben sie mich dann aufgenommen. Ja, und dann hat das seinen Lauf genommen. Genau. Krass. Aber ich hatte da anfangs nicht so die Perspektive oder schon den Gedanken, dass das jetzt irgendwie groß wird. Ich war eher so, ja, jetzt mache ich das mal ein Jahr, weil ich nächstes Jahr schreibe ich Abi und dann schauen wir mal weiter, dann wird sich das eh erledigen. Und das hat mir aber einfach immer mehr Spaß gemacht. Ja. Ich habe Entwicklung gehabt, dann bin ich da dabei geblieben.
Cool. Ja.
Gott sei Dank.
Ja. Tatsächlich, aus heutiger Sicht kann man da nur auf die Schulter klopfen, dass du das gut gemacht hast.
Wirklich, danke, dass der Papa da echt dahinter blieben ist.
Ja, ja, aber lässig, gell, dass das innerhalb von einer Familie, weil jetzt, wenn du heuer oder jetzt gibt es ja, also wenn ich mal anschaue, wie Eltern oft drauf sind, gerade so, dann würde ich jetzt halt aus der Draufschau wahrscheinlich sagen, die wenigsten Leute würden es gerne sehen, dass ihre Kids Skifahren beziehungsweise dann auch noch Skicross betreiben.
Ah, du meinst jetzt wegen
Verletzungsgefahr und Sicherheit.
Sicherheitsfaktor. Ja, wobei ich eher oftmals sehe, dass viele Eltern so diesen Über-Ehrgeiz haben und dann die Kiddies eher dazu fast zwingen, ja, sie müssen jetzt da und dann höchst professionell und keine Ahnung, eben im jungen Schüleralter schon etliche Paar Ski, wo ich mir denke, ich bin auf ein Skibasar gegangen und der eine beim Skibasar gekauft und der andere Ski war neuer und dann bin ich
der
halt
eine fürs Training, der andere fürs Rennen.
Ja, genau, da bin ich halt gefahren und mir sind sau viel Waldwege gefahren und ich kann mich nur erinnern, dass ich einmal Eirennen bin, habe ich meine Freundin, eben damals beste Skifreundin, um eine Hundertstel vom Podium gedruckt, weggeschoben. Dann sind wir beide da gesessen, haben beide zusammen geheult, weil es tat mir unglaublich leid für sie, dass ich sie jetzt vom Podium gedruckt habe. Ja. Und sie war natürlich enttäuscht über ihre Leistung, aber sie hat sich auch gleichzeitig gefreut für mich. Und ja, so sind wir immer zusammen groß gewachsen und größer geworden.
Stark.
Also wir haben einfach unseren Spaß gehabt und im größten Matsch und bei schlechtestem Wetter, egal, wenn es geregnet hat, haben wir uns Mülltüten überzogen und sind halt Ski gefahren.
Hat die das von Anfang an fasziniert, weil Skicross ist ja schon, du hast das gerade ein bisschen gesagt, also auch als wir es aber noch angefangen haben, haben wir gewisse Ziele gehabt. Da können wir nachher noch drauf eingehen. Und dann, also ich weiß, mit der Arbeit der Athleten, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, ich sage jetzt mit Ausnahme von Eishockey, ist alles relativ leicht planbar, in Anführungsstriche. Du hast ziemlich einfache Du hast ein ziemlich einfaches Umfeld. So, du weißt, keine Ahnung, ob das beim Olli war, der sitzt halt in seinem Ruderboot, der muss seine Leistung bringen, der muss mit seinem Stress umgehen. Okay, du hast einen Triathlet, du weißt, der muss von A nach B mit dem Schwimmer, mit dem Radl, mit dem Laufen, der muss seine Leistung abbringen, der muss seine wettkampfspezifische Verpflegung. So, selbst im Eishockey, ne, der spielt sein Shift, alles ist gut, dann wäre er vielleicht mal checkt oder sonst irgendwas entspannt. Aber jetzt hast du einen Skicross, wo erstmal vier Leute auf einer Strecke sind, die mit 90 Geschwindigkeit da rauschen. Dazwischen hast du mal Luftstände von was weiß ich, halt, ihr habt ja auch ein Renner gehabt, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war, aber irgendwie mit 5 oder 6 Meter Luftstand oder sowas.
Geiler Sprung. Ja. Der hat richtig Spaß gemacht, der Sprung. Das war richtig cool.
Ey, und ja. Das war das, wo ich mir gedacht habe, Alter, du kannst das, deine ganze Karriere kannst du drauf auslegen, dass du dich, also dass du dich professionalisierst, dass du mental tough bist und sonst irgendwas und dann springt da irgendwo einer hinten auf dem Ski drauf und es ist aus.
Richtig. Willkommen im Skicross. Ja, genau, das ist das Business bei uns. Also auf der einen Seite ist es sau cool, sau spannend eben zu viert zu fahren, weil man immer weiß, wo man steht. Man hat das klar vor Augen, welche Position man gerade ist. Auf der anderen Seite kann es halt natürlich auch sein, wenn bestes Beispiel auch bei Olympia, meinem Teamkollege Tim Ronnek, wenn der Schweizer wollte halt unbedingt seinen Titel verteidigen und hat den Arm auspackt.
Ja, unglaublich.
Und dann
unfaire Situation.
Also, man braucht jetzt dem Schweizer bitte keine Nachrichten mehr schicken, weil der
hat weiß, genug gekriegt,
der hat richtig viel Shitstorm abkriegt und er selber weiß, was er da getan hat und wird sie am liebsten im Boden vergraben, aber wird am liebsten alles rückgängig machen, kann aber nicht mehr.
Ja gut, du triffst ja die Entscheidung in einer Hundertstel von einer Sekunde in einem absoluten Moment, den du nicht kontrollieren kannst.
Genau. Und dann kann das Rennen für dich vorbei sein, weil einer oder eine halt irgendeinen Fehler macht oder ja irgendeine Bewegung macht, die sie eigentlich auch gar nicht machen möchte, irgendeinen Schlag blöd abkriegt, etc. Dann ist das Rennen vorbei. Mit der Unbekannten müssen wir zurechtkommen.
Ist dir das immer schon leicht gefallen oder ist das was, mit dem du dich auseinandergesetzt hast?
Man muss sich schon auch mit dem auseinandersetzen. Also weil man hat gerade den, auch wenn man so Comebacks hat, dann merkt man, wie man sich wieder rantasten muss in diese engen Zweikämpfe. Wenn es gibt den berühmten Frauenmeter, nennen wir ihn. Das ist sehr interessant. Diskussion mit meinem Trainer auch, wenn ich gesagt habe, so ja, oder ich komme unten an und sage so, ja, Dani, du musst mehr in Windschatten fahren. Und ich komme her und sage, ich bin im Windschatten gefahren, ich bin direkt hier auf die Skienden gewesen. Ja, dann schauen wir das Video an und da ist halt ein Meter Platz. Und so ist es auch mit dem Tor manchmal etc. Und das ist so ein bisschen was man sich eben antrainieren muss, dass man dann wirklich doch nochmal näher hinfährt, dass man die Lücken sieht, obwohl da schon noch gar keine Lücken sind.
Ja.
Und das muss man sehen, kommt dann mit der Zeit, mit der Erfahrung. Mhm.
Ich finde es unglaublich spannend, weil das zum einen natürlich auch viel mit Taktik zu tun hat.
Das auch.
Auf der anderen Seite hat es ja wahnsinnig viel mit Fokussierung und Entschlossenheit auch zu tun. Also, ich meine, du darfst halt nicht zweimal überlegen, ob du jetzt Aktionen machst oder überholst oder ins Risiko gehst. Das solltet ja in einem Bruchteil von einer Sekunde, solltest ja du die Möglichkeit erkennen und dann handeln.
Ja, aber gleichzeitig muss man auch cool bleiben. Ja. Man muss ja oft echt cool bleiben, das ist gar nicht so einfach.
Ja, vor allem geduldig bleiben.
Ja, die Geduld bei einem Leistungssportler ist immer begrenzt, oder? Würde ich sagen.
Ein Mentor von mir hat mir gesagt, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
Ja, das trifft vollkommen zu. Ja, auch geduldig sein. Diesbezüglich gerade zur Taktik machen wir vor den Rennen immer so Taktiksitzungen. Schauen wir uns die Strecke nochmal an. Und gehen die verschiedenen Positionen durch. Was macht man, wenn man in Position 1 ist? Position 2, Position 3, Position 4. Wo macht es Sinn, zu überholen? Dass man dann im Hinterkopf weiß, okay, hier muss ich jetzt geduldig bleiben. Ich bereite mein Überholmanöver für die nächste Gerade vor. Und so kommen alle Komponenten ein bisschen zusammen. Zum Teil erst geduldig bleiben, dann entschlossen, aber Vollgas durchziehen. Oder vielleicht andersrum, dass man sagt, na, ich mag jetzt gleich überholen und dann, dass sie Abstand generieren kann, ist dann auch viel intuitiver.
Ich finde das brutal spannend. Also das war tatsächlich so ein Punkt, da habe ich mir am Anfang schon gedacht, und okay, dann kann ich nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, weil ich habe da so einen Schlüsselmoment gehabt, tatsächlich vor deinem Rennen dann bei Olympia, wo ich mir echt die Frage gestellt habe, alter Fuck, was ist denn jetzt eigentlich, wenn es Silber wird? Oder Bronze?
Ist auch geil.
Ja, also du gehst mit dem Ziel nahe her, gut. Und dann läuft irgendwie vielleicht alles ganz gut und das wird am Ende halt Zweiter oder Dritter. So, und das in einem Rennen, wo es aber auch, du kannst ja in der ersten Kurve unverschuldet rausfallen.
Ja.
Das waren tatsächlich so Dinge, die da habe ich für mich so im Hintergrund.
Hast du zweifelt?
Nein, überhaupt oder, nicht. Aber oder. Ich habe mir die Frage gestellt, wie gehe ich damit
gekrügelt,
ja. Okay. Weil es einfach Punkte gibt, die du nicht so kontrollieren kannst wie in anderen Sportarten. Deswegen hast du mir heuer auf alle Fälle ein paar Momente mitgegeben, wo ich echt da gesessen bin und gesagt habe, okay, krass, die Situationen sind neu, weil eben in anderen Sportarten ist es voraussehbarer, es ist planbarer. Du kannst einen Erfolg besser planen wie im Skicross.
Ja.
Und das ist mir so mit der Zeit irgendwie so immer klarer, wenn ich mir gedacht habe, krass, ja, das ist echt.
Ja, spannend. Dann hast du auch die nochmal voll weiterentwickeln
ja,
müssen
voll.
Oder halt deinen Horizont nochmal so ganz neu sortieren sozusagen.
Ja, vor allem, wie man damit umgeht. Mhm. Und ich fand das dann also spannend, weil das ist natürlich, wenn du dich dann selber damit beschäftigst, gehst du ja auch Themen durch, mit denen sich der Athlet ja auch beschäftigen muss. Und das finde ich dann so spannend, wenn du das aus einer ehemaligen, also jetzt bin ich ja auch ehemals Athlet, ich bin ja auch schon mal Ski gefahren, also so ein bisschen eine Parallele haben wir ja, ne?
Ja.
Aber wenn du das dann mal so reflektierst und dir denkst, okay, so krass, mit was müssen sie die gerade auseinandersetzen? Also was du gerade gesagt hast, gell, Taktik, so bist du an Position 1, an 2, an 3, an 4. Wie fährst du die Kurven, wo dass du vielleicht in der nächsten Geraden mehrere Geschwindigkeit generierst, dass du dann da vorbeisausen kannst? Oder. Ich finde das unglaublich spannend.
Das ist ein großes Thema. Ja. Aber finde ich spannend, was du dir da für Fragen gestellt hast. Man geht immer mit dem Ziel, mit dem Sieg eigentlich ins Rennen rein. Und dann, oder am Tag davor oder die Tage davor geht man mit dem Ziel da rein. Und dann konzentriert man sich beim Rennen nur Heat für Heat. Und was dann am Ende herauskommt, wenn man auf dem Podium steht, Weltklasse. Ich habe aber auch schon Rennen gehabt, wie zum Beispiel in Innichen dieses Jahr, da bin ich Vierte geworden. Und ich war unheimlich stolz auf diesen Heat, weil der war so, es war ein Kampf von oben bis unten. Wir hatten wirklich Battles mit der Schwedin zusammen, also wirklich gefightet. Und dann habe ich einen Mini-Fehler gemacht und die Französin hat das ausgenutzt und hat ein Überholmanöver gestartet von 4-1. Es war, muss ich echt, Chapeau für dieses Überholmanöver. Und ich bin Vierte geworden, aber es war, ich kann mir nichts vorwerfen. Sobald ich 100% an dem Renntag abliefern kann, dann ist es eigentlich übertrieben gesagt egal, was für eine Platzierung rauskommt. Wichtig ist, ich habe die 100% gegeben, ich habe das maximal rausgeholt und dann ist die Leistung gut gewesen. Das ist das, was man im Skicross dann lernt.
Cool. Ja, das ist Parallele zum Eishockey. Ich fand das also, ne, jetzt kommst du aus dem Ausdauersport. Und du machst zu wenig Rennen im Jahr. So, und wenn ein Rennen nicht passt, dann fuck, ne? Dann hast du vielleicht nur die nächste Woche oder die übernächste Woche eine Möglichkeit, aber dann ist der ganze Formaufbau beim Dive. Dann weißt du, scheiße, jetzt dauert es 6, 7, 8 Wochen, dann kommt es vielleicht mal wieder.
Ja.
Und ich habe das im Eishockey gelernt. Ey, es ist teilweise so Spiele, ne, die brutal scheiße gelaufen sind, wo ich teilweise einen Doktor nach und nach gedacht habe, ja, Scheißdreck, was. Also jetzt auf gut Bordisch, ne, wir können es auch rauspiepen, aber.
Ja.
Ne?
Ja.
Kacke.
Verdammt,
ja. Was haben wir denn da gemacht? Hey, da haben die Spieler gar nicht mehr drüber nachgedacht.
Na, abgehackt.
Die haben es verstanden, die haben es im Video angeschaut, die haben es abgehackt, scheiß die Wand an. Wirklich, tatsächlich, es ist so. Weitergemacht, beim nächsten Mal besser mal.
Ja, weil die Eishackler, die haben ja dann mal viel, viel mehr Wettkämpfe, oder? Die haben ja mittlerweile zwei.
Ja, aber die spielen zwei, dreimal in der Woche oder
ja,
so.
Ja, oder?
Das ist total crazy, deswegen, andere, ich finde die Mentalität so cool.
Ja, das ist nochmal eine ganz andere Welt. Ja. Ja.
Spannend.
Krass, ja.
Dani, du hast vorher angesprochen, Rückschläge, Verletzungen. Was hast du sagen, was waren so die schwierigsten Phasen in deiner Karriere bis jetzt?
Schwierigsten Phasen ist meine erste Verletzung gewesen. Ich habe einen großen Knorpelschaden im rechten Knie gehabt. Mhm. So 2 Quadratzentimeter groß, mhm. also wirklich groß. Und dann hat man das züchten müssen, mhm. den Knorpel. Und ja, das hat dann mal so, es hat 1,5 Jahre gedauert, bis ich wieder zurück auf Schnee war. Krass. Und bis ich wirklich wieder, bin dann zwar Rennen mitgefahren, aber eigentlich auch nur zu Trainingszwecken. Mhm. Bin dann eigentlich erst nach 2 Jahren wirklich wieder ins Business eingestiegen. Und da hatte ich dann schon so Phasen, weil gerade Knorpel ist so ganz schwierig und man darf nicht zu viel machen, nicht zu wenig machen und man muss immer in den Körper reinhören und der braucht den Druck, dass der Knorpel sich ernähren kann und das ist ganz, also wirklich ein schmaler Grat, auf dem man entlang gehen muss. Und dann, ja, wenn das Knie nicht mitmacht, dann gammelt man halt 3-4 Tage und da bin ich echt dankbar, dass sie meinen damaligen Teamkollege, so leid es mir tut, war da zu dem Zeitpunkt auch verletzt. Der ist jetzt mein Coach übrigens. Mhm. Und wir haben uns jeden Tag um 9 Uhr im Kraftraum getroffen und dann hieß, entweder haben wir ja mal nur einen ganzen Tag geredet oder wir haben halt ein bisschen was gemacht. Mhm. Und da bin ich unheimlich dankbar dafür, weil die mir halt eben den Alltag gegeben haben. Und ich habe mega viel über meinen Körper gelernt. Die Kommunikation mit meinem Körper vor allen Dingen habe ich gelernt, die mir dann bei den anderen Verletzungen, war das dann fast ein Selbstläufer. Ich habe gewusst, okay, ich mache das, das und das und dann wird es wieder gut. Und das war das eine große Lehrreiche. Und das zweite große Lehrreiche war wirklich, ich muss es ansprechen, die Zeit nach Peking 22, als ich die Bronzemedaille gewonnen habe, mir wieder aberkannt worden ist und ich dann 8 Monate später doch die Bronzemedaille gewonnen habe. Das war mental sehr hart, weil ich nochmal meinen ganzen Werdegang mich selbst extrem hinterfragt habe. Ja.
Noch dem Rennen? Oder generell?
Nee, dann erst im April eigentlich. Also
noch,
nachdem
noch
mir
Olympia in Peking.
Ja, genau, ja. Nachdem mir die Medaille aberkannt worden ist wieder. Ganz wild, wir waren dann ja auch noch in Russland und dann hat Russland ist in die Ukraine einmarschiert und wir waren nur in Russland, also es ist ganz viel zusammengekommen. Klasse. Und da war es dann wirklich mental, bin ich komplett zusammengebrochen, habe auch oft in Interviews geweint, weil ich die Emotionen nicht kontrollieren konnte und da habe ich mich so hinterfragt, dass ich war eigentlich fast wie so ein Geist und hatte da aber wieder meine Teamkollegen, Trainer, die mir einfach gesagt haben, Dani, du bist um die und die Zeit da und da und dann trainieren wir. Und dann habe ich das halt gemacht und bin dann wieder stärker in die Saison zurückgekommen.
Also hat die Struktur quasi im Endeffekt Kraft gegeben.
Genau, die Struktur und auch ja einfach mein Umfeld, die dann gesagt haben, komm und wir machen das jetzt und wir schaffen das. Und dann konnte ich mich wiederfinden, wie gesagt, das war auch ein großer Baustein, wie ich die Dankbarkeit dann entwickelt habe, wie cool das eigentlich ist, was ich da mache. Und das waren so die größten Einschnitte eigentlich.
Ich finde, also ich habe ja gesagt, ich möchte gar nicht so früh auf das Thema drauf eingehen, aber ich finde es total spannend, weil das eine, also wie es ist, nach einer krassen Verletzung zurückzukommen, das verstehe ich, das habe ich selber erlebt. Mhm. Ich kann, glaube ich, so einigermaßen nachvollziehen, wie man da durchgeht, wie man sich da wieder hochhangelt, wie man sich da rausbewegt, eben durch das Feedback auch vom Körper, wenn man merkt, ne, du gibst Dinge rein, okay, das fruchtet und so weiter und du bewegst die dann weiter und hast eigentlich einfach dieses größere Ziel, ne? Ich möchte einfach gesund wieder Skifahren können. Mhm. Und der Sport, der kommt dann mit der Zeit wieder und so. Genau. Aber dieses Thema, wenn du so in der Luft hängst, ich weiß nicht, ich habe das damals ein bisschen mitgekriegt, was da auch medial dahinter so alles gelaufen ist. Hast du da aus der Verletzung schon irgendwas mitnehmen können, was dich da irgendwie mental dann gefestigt hast? Oder war das wirklich jetzt sowas, wo du gesagt hast, krass, hätte ich nie erwartet. Man lernt ja auch nie, wie man mit so einer Situation umgeht. Oder, was war da der Punkt, der die dann so getroffen hat, dass du gesagt hast, hier, was denn, das, dass du da nicht so damit umgehst, Kinder? Was ist so Unsicherheit? Oder?
Man hat schon viel ja über die Verletzung schon gelernt. Mhm. Aber was für mich in der Zeit unheimlich schwer war, ist, ich bin ein Mensch, ich möchte mir die Erfolge erstens verdienen und zweitens, ist mir das extrem schwer gefallen, eine Medaille in die Kameras zu halten oder zu Ehrungen zu kommen, zu die ich eingeladen worden bin, obwohl das noch nicht hundertprozentig meine ist und dazu noch, die ja gerade in einem Streit ist mit einer anderen Athletin, also ich kann doch nicht was präsentieren, was vielleicht gerade der anderen Athletin gehört und das ist mir immer total, oder das kann ich nicht, das ist mir schwer gefallen und ja, dann habe ich halt so diese Sachen immer hinterfragt und dann habe ich mich gar nicht getraut, zum Beispiel zum unserem Bundespräsidenten zu gehen und dass der mir das silberne Lorbeerblatt überreicht, aber mir gehört die Medaille eigentlich gar nicht. Was ist, wenn sie mir jetzt wirklich aberkannt wird, muss ich dann dieses, ich bin hier, ich darf hier eigentlich gar nicht sein. Also so Sachen hatte ich dann immer und darauf kann man sich nicht vorbereiten. Ja. Das zieht einem dann einfach den Boden unter die Füße weg und dann versucht man irgendwie zu fliegen oder zu schwimmen. Ja, und ja, ich habe das dann erst über Mentalcoaching gemacht und so. Und weil auch, was auch ein krasser Punkt war, war einfach dieser Zieleinlauf, was für krasse Emotionsschwankungen das waren, von tiefster Enttäuschung.
Weil Vierter.
Ja, genau. Und ich habe dann einen riesen Fehler gemacht. Ich habe mir versprochen, dass ich mich im Hotel ausheulen kann und diese Enttäuschung ausleben kann. Aber dazu kam es nie. Und diese Enttäuschung ist immer wieder hochkommen und die habe ich nie verarbeitet. Und bis ich aber wieder drauf gekommen bin, dass das ist.
Krass.
Hat sich ewig gezogen.
Aber im Endeffekt, siehst du das als wichtigen Punkt, den du erleben musstest oder durftest, dass du jetzt heuer so brutal mental stark dann ad hoc standen bist?
Ja, also ich hätte nicht so gewünscht, dass ich das nicht durcherleben muss. Ja. Aber es hat mich ja sehr, sehr gestärkt, sehr geerdet. Eben wie gesagt, ich habe mich ja komplett hinterfragt. Ich habe sämtliche Bausteine, sämtliche Struktur, wie ich an Rennen rangehen möchte, neu aufgebaut. Und ja, lässt mich auf jeden Fall, also so schnell bringt mich nichts mehr irgendwie zum Schwanken. Oder ja, eben, wir sind ein großes Thema, diese Emotionskontrolle. Ja, so also ja, so schnell bringt mich jetzt nichts mehr komplett aus der Bahn.
Cool. Ich denke mal, das hat bestimmt ein bisschen Zeit gedauert. Jetzt hast du erzählt, dann im April danach ist das alles ein bisschen entspannter geworden und besser geworden. Ihr habt ja dann, glaube ich, das wurde dann entschieden, dass es zwei Bronzemedaillen gibt, gell?
Genau, genau.
Dann hast du ja, ich würde ja sagen, es ist ja mittlerweile auch eine Freundin, die Froni.
Ja.
Über die Froni bist du ja irgendwann zu uns gekommen. Und dann hast du in dieser Phase irgendwann mal eine Visitenkarte bekommen vom M2A Stoffwechselzentrum.
Die habe ich nicht bekommen, die habe ich mir genommen.
Geil, echt?
Ja,
krass.
Ja, sag erstmal deine Frage fertig, ich habe dich unterbrochen.
Ja, erzähl ruhig.
Okay, ja, eben zur Froni Ablassmeier ist einfach eine Vertrauensphysiotherapeutin von mir. Ich habe Rehas bei ihr gemacht und genau. Und dann hat sie mir schon auch mal nur, hab's ihr gerade angefangen und dann hat sie mir ans Herz gelegt, so, ja, Dani, über Stoffwechselzentrum, ja, vielleicht was dir überlegen. Ich hab schon auch, ja, mit der Haut ein bisschen auch Probleme, ich hab Reibeisenhaut und einfach auch strukturell wegen die Verletzungen, dass man da halt einfach ein bisschen was macht. Hat sie mir euch empfohlen und dann habe ich halt mal so eine Visitenkarte mitgenommen und dann dachte ich so, ja, das ist schon sinnvoll, die weiß, sie muss da was machen. Ja, und dann ist die halt da clean.
Eineinhalb Jahre hast du gesagt.
Ja, eineinhalb Jahre und ich habe halt nicht den Mut zusammengekriegt. Oder ich war einfach nicht bereit dazu oder noch nicht so weit, dass sie das angehe. Und dann nach eineinhalb Jahren war ich so, na, das Thema muss jetzt angegangen werden. Da steckt noch extrem viel Potenzial drin. Und wenn ich an die Weltspitze gehen möchte, dann wird das der nächste Schritt sein.
Cool.
Ja.
Aber ich stelle mir das ja wirklich lustig vor. Bist du da an der Visitenkarten vorbeigegangen oder was war da der Moment, dass du gesagt hast, hey, jetzt rufe ich an?
Ja, ich bin ja eben.
Hast du auch gerade für eine Mail geschrieben?
Ich habe eine Mail geschrieben, genau. Ja, ich bin, also die Froni hat ja immer die Visitenkarten von euch da ausstellen und ich bin ja oft bei ihr, wirklich regelmäßig. Und ich bin da immer wieder dran vorbeigekommen und das wollte ich eigentlich machen. Und da habe ich mir eben nach eineinhalb Jahren nochmal eine Visitenkarte mitgenommen und dann habe ich den, hat es vielleicht nochmal so einen Monat gedauert oder so. Und dann habe ich den Mut zusammengepackt und bin das angegangen.
Lässig. Total cool. Also ich habe mich brutal gefreut, dass ich da eine Mail gelesen habe.
Ja, ich war froh, dass es, also ich war ja mega nervös und so richtig. Ich habe ja schon grob gewusst, in welche Richtung ich gehen möchte, aber was mich so wirklich erwartet, habe ich ja dann auch nicht gewusst. Bin sehr froh, dass ich den Schritt gegangen bin, weil das mich doch nochmal viel weitergebracht hat.
Das gefällt mir.
Ja.
Hier kommt die Werbung. Diese Folge Verstoffwechselt wird präsentiert von Solvium Capital. Dein Partner für zukunftssichere Investments. Solvium Capital. Stell dir vor, du investierst in reale, greifbare Vermögenswerte und profitierst dabei von den Chancen globaler Warenströme. Genau das macht Solvium möglich. Mit Investments in vermietete Transportausrüstungen wie Container, Wechselkoffer oder Eisenbahngüterwagen. Seit über 10 Jahren steht Solvium für Stabilität, Transparenz und Verlässlichkeit. Mit regelmäßig planbaren Auszahlungen und einer 100%igen Zielerfüllung seit 2011. Für alle, die ihr Vermögen nicht in Spekulation, sondern in Substanz investieren möchten, robust, rentabel und langfristig. Mehr Informationen findest du unter solvium-capital.de. Solvium investieren in reale Werte. Werbung Ende. Mit welcher Erwartungshaltung oder mit welchen Themen bist du reinmarschiert eigentlich? Also, weil das eine ist ja, über was redest du jetzt am Anfang so? Und wir haben ja dann gleich Ziele besprochen, ne? Die können wir ja dann auch gleich mal so okay. Aber für dich, mit welchem, was war denn so das Hauptthema, was du gesagt hast, da möchte ich arbeiten, also wenn du das teilen möchtest?
Ja, also das Hauptthema war einfach Ernährung. Mhm. Weil, ich meine, man sieht auf Instagram, überall in die Social Medias, springt man von einem Ernährungstrend in den nächsten Ernährungstrend. Ich habe Nahrungsmittelunverträglichkeitstests gemacht. Einige, bin denen nachgegangen. Das war dann mal zeitlang gut, aber irgendwie bin ich trotzdem nicht weitergekommen. Ich wollte eigentlich schon auch, mein Gewicht war ab und zu Thema, dass ich zu schwer bin. Ich sollte doch eher leichter sein und so. Und ich bin nicht vorwärts gekommen. Beziehungsweise ich habe es dann schon mal geschafft, aber dann habe ich wieder, ja, wenn man halt wieder unterwegs ist, gell, dann isst man halt wieder und was auf den Tisch kommt. Und dann, ja, so ganz viele Themen, da habe ich gemerkt, dass ich einfach mit meinem Wissen nicht weiterkomme. Und ich brauche da auf jeden Fall professionelle Hilfe. So geht's nicht weiter. Und ja, das war so das Hauptthema sozusagen. Ich wusste schon, dass es nur ein bisschen mehr dazukommen wird und ein paar andere Themen noch dazukommen, aber das war eigentlich der Hauptgrund. Mhm.
Ich fand es total cool, weil wir haben ja dann gesprochen und irgendwann geht es ja immer so um das Thema, ne, mit welchen Zielen gehst du in die ganze Geschichte rein.
Ja.
Und das hat mir imponiert, weil das hast du bei nicht viel Athleten, dass sie sich so klar sind.
Ach,
wo möchte
echt?
Ich hin? Zu welchem echt? Zeitpunkt möchte ich? Gut, jetzt war es natürlich klar, ne, weil Olympische Spiele vor der Tür stehen. Also du fährst ja da natürlich auch nicht hier, um Vierte zu werden. Hm. Ziele waren ja ganz klar, erstmal Olympiasieg und du möchtest unbedingt die Weltcup-Gesamtwertung gewinnen.
Mhm,
dann war für mich klar, okay, wir haben 2 Ziele. So. Passt,
ja,
finde ich geil.
Ja.
Was hat sich für dich jetzt so im Nachgang wirklich für dich verändert durch die Zusammenarbeit?
Was ich im Nachhinein, auf jeden Fall, dass ich, da muss dazu sagen, ich finde es jetzt auch interessant, dass du das sagst, dass ich so klar war mit meinen Zielen, weil ich das eigentlich nicht bin. ich gehe eigentlich selten irgendwo hin und sage, ich will das und das erreichen, weil ich eben Skicrosserin bin. Hat man es vorher davon, es kann im 8. Finale vorbei sein, aufgrund irgendwas. Aber ich war dann so, nee, ich habe das jetzt mir rausgesucht. Ich meine, keiner meiner Teamkollegen arbeitet mit euch zusammen, sondern ich habe das für mich jetzt rausgesucht. Und wenn ich das jetzt in die Hand nehme, dann will ich auch klar und deutlich, dass ich genau dahin möchte. Was darüber hinaus eben ein Ziel ist, das habe ich gerade vergessen, warum ich auch zu euch bin, ist, ich will keine Verletzung mehr. Ich kann es meinem Körper nicht mehr antun, noch eine schwere OP zu haben. Und ich bin der Meinung, dass ganz viel eben auch über Ernährung geht. Und das ist mein nächstes, es ist eigentlich das größte Ziel, dass ich die Saisonen verletzungsfrei überstehe. Und ja, darüber hinaus halt natürlich die schönen Zusatzerfolge, nur so ein paar so bisschen Souvenirs mitzunehmen. Ja. Genau.
Und dann schaut sie doch Hermann im ersten Termin erstmal deine Schulterblätter an.
Ja, genau. Und ich total spannend, weil es eben, ich bin jetzt hauptsächlich mit dem Ernährungsthema reinkommen und dann eben, dass du gleich kommst, Schulterbladel, Herr Stabi, kann es sein, so Startzug ist nicht so deins, oder? So, na, da verliere ich das meiste. Warum? genau, dass wir das gleich gemacht haben. Auch nochmal die Wichtigkeit und die Effizienz von Atemübungen eben. Und dass schon eine Minute sehr effektiv ist, das habe ich viel dazu gelernt, dass man mit, dass eben, warum ich das 1,5 Jahre vor mich hergeschoben habe, ist, weil das Ernährungsthema, ich wusste, dass das viel mit Dokumentation zu tun hat. Und dann muss man sehr ehrlich zu sich sein und man muss alles aufschreiben. Und dann ist bei mir immer so, ja, aber wenn er dann liest, dass ich da Schokolade dran esse und dann, ich kann nur das nicht hinschreiben und dann Kuchen und dann das und jenes. Und das durfte ich lernen, es ist egal, es darf alles sein und Ernährung ist nicht kompliziert, sondern es ist einfach, wenn man 1, 2 Kleinigkeiten beachtet, ist es einfach und ich habe viel mehr Kraft, viel mehr Power. Ich durfte lernen, dass es wichtig ist, zu essen, sich zu versorgen, auch während den Sporteinheiten, dass es wichtig ist, immer genug Power und Energie zu haben. Und das war eigentlich so die beeindruckendsten Sachen.
Cool. Ja. Schön. Mich freut es brutal, dass du das angesprochen hast, dass Ernährung quasi entspannt laufen darf.
Ja, genau.
Weil ich glaube, das ist Riesenangst von vielen Menschen, so quasi, dass du alles perfekt machen musst.
Ja, aber es ist nicht.
Passt ja nicht zum Leben. Also ich habe in meinem Leben ganz, ganz viele Sachen ganz perfekt gemacht. Und je perfekter ich war, umso schlechter bin ich geworden.
Das hast du mir mal erzählt. Du hast ewig lang die Dokumentation durchzogen und du warst immer und da noch ein bisschen mehr und da noch ein bisschen mehr rausholen. Ist natürlich im Ausdauersport nochmal eine andere Liga, gell?
Ja, aber ich habe damals 5% Körperfett gehabt. Ich war bestimmt, also körperlich, die Bereitschaft körperlich habe ich gehabt. Also Ernährung ist total perfekt gelaufen, super. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass ich mental müde werde. Und dann kam meine Frau in mein Leben und dann hat es angefangen, ach du, jetzt gehen wir doch da mal essen. Oder du, wir sind da eingeladen auf so eine Feier, möchtest nicht mitkommen. Mhm. So, und dann isst da mal was anderes. Dann trinkst vielleicht mal was. Also jetzt wirklich nicht viel, ne? Aber das bringt dich mal raus, du kommst in soziale Interaktion, du kommst, also bist nicht nur isoliert mit dir selber. Und auf einmal hat es eine Leistungsexplosion bei mir gegeben, obwohl ich nicht mehr alles perfekt gemacht habe. Und das war für mich so ein richtiger Eye-Opener damals, wo ich gesagt habe, oh scheiße, ich glaube, du bist da auf dem falschen Weg unterwegs.
Du warst zu straight.
Ja, voll. Und vor allem dann, auch wenn man es im sportlichen Kontext sieht, verbissen.
Ja.
Und das ist ja das, da möchte ich dann auch unbedingt hin, weil ich finde, das ist was, das hast du so krass geschafft wie kein anderer. Bei Olympia war dieses Thema zwischen brutalem Fokus, brutaler Entschlossenheit und Lockerheit. Und gerade ist es völlig wurscht, ob wir im Leistungssport sind oder im Business-Kontext oder sonst irgendwas. Das ist doch die Kunst zu wissen, wo möchte ich hin, was kann ich, wie kann ich das abrufen, aber wie schaffe ich es auch auf der anderen Seite, dass es mir gut geht, dass ich locker durchs Leben gehe, dass ich eine Gaudi habe. Weil wenn die Gaudi keinen Spaß macht, dann ist es doch echt schlecht, echt fad.
Ja, man muss das im Skicross recht schnell lernen. weil ich kann nicht über 1,5 Stunden im Vollfokus sein. Mhm. Vor allen Dingen in diesem schnelllebigen Fokus, weil ich wirklich in dem Bruchteil von Sekunden Entscheidungen treffen muss. Dann greifen die Routinen. Es gibt so, es sind Kleinigkeiten. Unten die Doppelfaust, oben die Doppelfaust mit die Betreuer. Und das sind so Steps. Sobald mir mein Trainer unten die Doppelfaust gibt, dann macht der Fokus off und dann bin ich raus. Und dann fahre ich mit dem Skido hoch und dann winke ich den Leuten und so, hi und servus und hui, jetzt ist es so schnell und dies und das. Und dann da habe ich irgendeinen Müll mit meinen Skitechnikern oder sowas, trinkt noch was, keine Ahnung, lacht vielleicht irgendeine Person oder mit einer Person, weil es die gerade zerlegt hat oder so irgendwas. Ja, dann gehe ich wieder vor zum Start und dann reden wir nur über ein paar Witze oder irgendwie sowas und dann kommt wieder die Doppelfaust und dann ist der Fokus wieder on. Ja. Und die Balance muss man dann halten. Oder es ist einfach auch über Erfahrung eben.
Das geht. Ja, und trotzdem schafft es nicht jeder.
Das stimmt.
Weil ich glaube, also, wir haben ja da früh drüber geredet, weil ich glaube, ich meine, also für ich sehe auch meine Aufgabe, auch zum einen zu analysieren, so wie tickt der Athlet, der vor mir sitzt, aber auch wie tickt der Rest außenrum. Also gerade wenn du mit 4 Leuten im Heat bist, musst du, glaube ich, ungefähr so ein bisschen verstehen, wie ticken die anderen so, auch wenn du die noch nie persönlich kennengelernt hast. Und solche Themen wie eine extreme Spannung oder so, erkennt man sogar über den Fernseher. Und das finde ich schon spannend, dass du verschiedene Charaktere da schon rauslesen kannst, wo du weißt, okay, die können in Bruchteil vom Moment von Lockerheit auf Fokus schalten. Mhm. Manche, die rennen so brutal stocksteif durch die Gegend, wo du merkst, oh, fuck, die kommen gar nicht mehr aus dieser Angespanntheit raus. Vielleicht kann ich das einfach spüren, weil ich das früher auch so gehabt habe. Ja, und bei anderen, wo du merkst, die haben Probleme, in Fokus zu kommen.
Okay, also ist jetzt spannend für mich, weil ich schaue ja meine Rennen im Nachhinein an, aber dann bin ich ehrlicherweise immer dann so auf Herzrasen und so nervös, was ich jetzt mache. Deswegen, ich analysiere das gar nicht, ich muss das mal genauer anschauen.
Also müssen wir mal Saisonnachgang-Video-Besprechung machen.
Das ist spannend, aber was ich schon merke, ist, und das habe ich über die Jahre gelernt, es kann ja immer irgendwas passieren. Es ist schon oft vorkommen, dass die eine dann zu spät in das Gate kommt und dann auf einmal hat man voll den Stress, und so schnell, ja, diese Hektik. Und dass man dann da steht, ja, dein Problem. Mhm. Du musst mit dieser Hektik zurechtkommen, interessiert mich nicht. Ich bin in meiner Blase, in meiner Schutzblase. Und wenn es dann heißt, Gears into the Gate, dann mache ich den Reißverschluss auf und let's go. Bin da.
Cool.
Genau.
Dani, die Saison, wie ist es für die, wenn so eine Saison, so eine Olympiasaison, ist ja alles irgendwie ausgerichtet auf ein Rennen. Und trotzdem hast du ja auch noch einen kompletten Weltcup. Mhm. Also in deinem Fall hat 2025 im Dezember angefangen, ist bis zum 20. Februar im Endeffekt schon durchgelaufen. 2-3 Wochen waren Pause, glaube ich.
Ja, mal zwischendurch ist doch mal recht lang Pause gewesen. Ah, ja.
Und Weihnachten rum, glaube ich. Ja. Genau. Und dann, wie hat dir das für die auch gefühlt, das zu timen? Also du kannst einfach nicht über eine ganze Saison dominant sein.
Also wenn man Sandra Nesslund heißt, dann kann man das schon.
Ja, weil sie hat ja auch Rennen gehabt, was du gemerkt hast, ne? So rund um Olympia.
Jetzt dieses Jahr schon, sie hat schon mal eine perfekte Saison gehabt, deswegen bin ich da jetzt drauf eingegangen. Aber ich habe gemerkt, also ursprünglicher Plan war mal, wie ich mit meinem Trainer da besprochen habe, die goldenen Bips zu sammeln. Das hat nicht so funktioniert. Und dann habe ich gleich mal gesagt, oh, das wird ein anspruchsvolles Thema. Vielleicht muss ich das jetzt erstmal hinten anstellen.
Und magst du mir erklären, was du meinst, wenn du sagst, die goldenen Bips sammeln?
Das sind, nicht, ist praktisch das, oder auch das gelbe Trikot, mhm. also einfach das Führungstrikot ja. ist es.
Genau,
die Weltcup-Führende, die Gesamtweltcup-Führende bekommt immer am Ende vom Rennen dieses goldene Bippe überreicht. Und das darf man dann behalten. Und das kann man eben von Rennen zu Rennen, nimmt man das dann natürlich mit. Oder man klaut es der anderen sozusagen, läuft ihr den Rang ab. Ja, und das war so der Plan, lieber sammeln und haben. Hat aber leider jetzt nicht so funktioniert. Und dann habe ich das gleich mal hinten angestellt und habe mich aufs Wesentliche konzentriert, dass ich über die Rennen schaue, dass ich diesen maximalen Fokus, das mir vorhin das Thema hatte, diesen Wechsel von Fokus zu Lockerheit, dass ich das perfektioniere, dass ich bei jedem Rennen die absoluten 100% abliefern kann, dass ich Vollgas attackieren kann und im besten Fall souverän vorneweg fahre. Und das habe ich dann über die Rennen trainiert. Es gab, eigentlich wollte ich in Innichen schon gewinnen, doch hat das nicht so funktioniert. Das war ein harter, wie vorher gesagt, das war ein harter Kampf und kurz davor leider gescheitert wegen einem Mini-Fehler. Dann kam Wesona, wollte ich unbedingt gewinnen, weil ich letztes Jahr schon auf Position 2 stand zweimal und ich wollte diese Kuhglocke haben und die gibt's nur für Position 1. Und in Pellegrino hat es dann auch nochmal funktioniert. Und da habe ich gemerkt, okay, diese Routinen passen. Und genau so, nicht anders, werde ich das dann auch bei Olympia umsetzen. Mhm. Und dann schauen wir, was passiert.
Aber was spannend war, man hat schon erkannt, gell, dass so Richtung Olympia so richtige Formsteigerung gekommen ist.
Genau. Aber ich habe jetzt nicht, weil ich mich auf die Basics, auf meinen, jetzt nicht krass auf eine Platzierung fokussiert habe, sondern auf den Umgang, den Aufbau, die Routinen konzentriert habe, dass ich ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr abliefern kann, bei jedem Rennen oder möglichst bei den meisten Rennen und dann kann ich da nochmal einen Schritt vorwärts kommen.
Ja, und ich glaube, das ist die Kunst, weil also wenn du was kontrollieren kannst in dem Sport, dann ist es ja nicht die Platzierung, sondern es sind die kleinen Dinge, die du in der Kontrolle hast, wenn die passen, wenn die sich für dich gut fühlen, wenn die dann auch erfolgreich sind, ist natürlich immer super, wenn du Dinge machst und du weißt, okay, passt. Ne? Das gibt einem Selbstsicherheit, das gibt einem Selbstbewusstsein. Aber das sind die Dinge, die kannst du ja kontrollieren, die kannst du ja immer machen, die kannst du umsetzen.
Genau.
Platzierung kannst du halt nicht.
Ja, aber und halt eben auch vor allen Dingen die Routinen dementsprechend anpassen. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt nicht jeden Tag, stehe ich auf und habe die mordsgute Laune. Es gibt Tage, an denen gefühlt stolper ich dreimal und vergiss 5 Sachen. Aber dass sie dann eben, ja, da haben wir die Affirmationen, die mit neuronalen Beats hinterlegt. Mit
die famous binauralen Beats
genau,
aus dem Sportstudio.
Ja, genau, die Sachen. Das sind ja Tools, die mir dann im besten Fall einfallen und ich die dann kurzerhand einsetzen kann. Aber die brauche ich nicht immer. Wenn alles easy, locker läuft, dann brauche ich das nicht. Dann mache ich mein normales Standard-Setup und gut ist. Wenn ich aber merke, boah, mir fehlt irgendwie heute so dieser Biss, diese Entschlossenheit, dann nehme ich die Entschlossenheitsaffirmation zur Hand. Wenn ich merke, wow, heute irgendwie im Training hat es die eingeschmissen, es nimmt mich total mit, dann gehe ich nochmal hoch auf Toilette, wasche meine Hände, mache irgendwelche Bewegungen, dass ich das so von mir schieben kann. Geht es vielleicht, besprich mich vielleicht auch nochmal mit meinem Trainer. Solche Sachen. Wenn ich merke, dass ich müde bin, trinke ich nochmal einen Espresso. Das sind so Kleinigkeiten, die aber auch zu den Routinen irgendwie mit dazugehören. Und das habe ich versucht, über die Rennen, besonders vor Olympia, zu perfektionieren. Und hat ganz gut funktioniert.
Ja, das sind Dinge, die machen es ja auch deinem Umfeld leichter. Weil, also wenn ich jetzt von mir allein ausgehe, wenn du weißt, dein Athlet, den du betreust, der hat, also erstens einmal weiß er, was er tut. Und zum anderen hat er das Selbstbewusstsein, dass er im Moment entscheidet, was jetzt gerade richtig ist. es war ganz lustig, in dem ZDF-Interview wurde mir die Frage gestellt, die haben es leider nicht ausgestrahlt, ob ich dir genau sage, wann du und wie du diese Affirmationen benutzt. Habe ich gesagt, na, weil du hast ja, ich glaube, 5 oder 6, glaube ich, haben wir gemacht.
Ja, ja.
Zu den verschiedensten Themen, sage ich, das kann ja nur der Athlet entscheiden. Mhm. Erstens, wann passt der Moment? Zweitens, passt er überhaupt? Oder habe ich das Gefühl, dass es jetzt auch gerade, wenn du aufstehst und du hast das Gefühl, du kannst Bäume ausreißen, du weißt halt genau, was zu tun ist. Sage ich, warum soll ich jetzt noch was anhören?
Ja, ja,
also genau. Warum? Dann braucht es jetzt meine Stimme nicht auch noch im Gesicht haben. Ne? dann soll es geh und da.
Ja, genau. So.
Und wenn du Menschen hast, die das Gefühl entwickeln, dass sie wissen und verstehen so, oder dann auch auf ihre Impulse hören und her und sagen, jetzt das. Mhm. Dann nehme ich mich raus, mach das, wenn ich es brauche und wenn nicht, dann gehst du so. Und das macht es ja dann für das Umfeld total
voll,
leicht.
Voll. Oder zum Beispiel, was mir jetzt auch gerade eingefallen ist, wenn ich abends Gedankenkarussell habe und dann denkst du so, jetzt schlaf mal, ist doch total egal, jetzt ist es jetzt nicht wichtig. Und das Gedankenkarussell hört und hört nicht auf und hört nicht auf. Ja, dann bin ich früher dann halt ewig wach gelegen. Und jetzt weiß ich, jetzt gibt es aber ganz gute, ganz gute Affirmationen, also das Meditation, das schalte ich mir mal ein. Und dann legt sich das auch. Das Schöne ist, dass es halt auch funktioniert. Und genau, das ist schön, dass ich da diese Tools habe.
Cool.
Und sonst, wenn ich es mal nicht dran denke, dann erinnern mich dann auch meine Coaches dran. Die wissen ja eben auch, mit was sie alles arbeiten. Hab da auch mal so eine Checkliste gehabt.
Cool.
Dass wenn die merken so, sie merken, dass ich ein bisschen durch den Wind bin, dann schicken sie mich nochmal zum Einfahren oder so Geschichten oder ja, ganz interessant.
Ja, super. Aber die Leute brauchst du auch, gell? Die dann einmal dort stehen und so ein bisschen den Spiegel vorhalten oder dann vielleicht einmal Dinge sehen, die du selbst gerade vielleicht gar nicht siehst.
Mhm, mh. Ja, fix. Die sehen manchmal schon, das ist manchmal ein bisschen beängstigend, wenn die schon sagen, ja, beim Frühstück habe ich schon gemerkt, halt, irgendwas stimmt nicht so ganz. Und sie dann so auf mich zukommen. Also sie sagen es ja mir so nicht, das sagen sie mir dann nach dem Rennen. Sie schauen dann ihre Liste an und sagen, okay, ich erinnere die Dani mal an das und das. Und dann
funktioniert
es meistens,
ja,
genau.
Stark. Ja, und dann kam ja so eine Woche, gell, so um den 20.02. rum. Da ging es Richtung Livigno. Eigentlich am Montag. Gell, Freitag war es Rennen, eigentlich am Montag wollte ich nach Livigno fahren und dann kriege ich eine Nachricht und dann schickt mir die Dani da so, ich glaube, Voicemail hast du mir geschickt, gell?
Ja, ich weiß, ja, ich kann es auch nicht.
Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf alle Fälle, ja, Markus, ich bin erkältet. Hast du vielleicht noch Tipps für mich?
Ja. Ja. Es war eigentlich absehbar, muss man sagen. Ja, mein Körper ist da auch ein recht offenes Buch. Wenn es dem zu viel Stress wird oder ihr zu viel Stress wird, dann sagt sie irgendwann, ja, nee, du, ich mag jetzt eine Auszeit und dann werde ich krank. Ich werde nicht schlimm krank, ich habe halt so Halskratzen und so easy, leichte Erkältung. Ja, war halt, man merkt dann schon, Olympia hat einfach medial viel größere Reichweite. Da muss man da ein Interview geben, dort ein Interview und nachher da nur 2 Minuten und dort nur 2 Minuten, also nur da 10 Minuten. Und ich habe das eigentlich recht gut strukturiert und alles ab, aber man wird dann halt doch auch nervös vor diesem Wettkampf und dann hat es mich leider ein bisschen erwischt.
Jetzt, da hat es ja Menschen gegeben, die doch vorhin in Panik verfallen. Du warst komplett ruhig und ich habe das, also das habe ich erst einmal total geil gefunden. Dann habe ich mir gedacht, so, das Erste, was mir in den Kopf gegangen ist, die besten Rennen, die ich in meiner Karriere gehabt habe, da war ich die Woche vorher leicht kränklich. Habe ich gedacht, das muss ich ihr jetzt mitteilen. Dann haben wir da noch, ich habe mit der Marino abgestimmt, so was können wir jetzt machen, was so die Nahrungsergänzung, sonst irgendwas hier und tralala, da haben wir da noch ein bisschen was durchgeschickt. Und dann hast du eh schon einen Plan gehabt und hast gesagt, du, ja, Markus, hey, ja, cool, mach ich, du, ich fahre erst morgen nach Livigno, aber hey, das passt alles, ich fühle mich super. Das kriege ich schon hin.
Ja, also das ist schön, dass du sagst, dass ich so ruhig war. Ruhig war ich jetzt ehrlicherweise nicht, zumindest innerlich nicht. Ja, es hat einfach keinen Sinn gemacht, dass ich dann schon anreise und eben Livigno liegt ja doch auf 1,5 oben. In der Höhe regeneriert man nicht so gut. Ja, mir hat es ehrlich gesagt geholfen, als du gesagt hast, so ja, das waren die besten Rennen, bin ich davor krank gewesen, hat mich beruhigt. Und dann halt, ich habe auch gleichzeitig meinem Trainer eben angerufen und er war gleich im Hintergrund und hat organisiert, ah ja, du kannst nur das noch machen und das könnte man vielleicht machen und vielleicht kann der dir noch helfen. Und dann habe ich mit ihm gleich abgesprochen, kommst einen Tag später, erholst dich gut, machst nix, schottest dich von allem ab, lass dir gut gehen. Und das habe ich gemacht. Bis Freitag ist ja, sind ja nur ein paar Tage gewesen und dann war ich bis Freitag eigentlich auch recht fit. Nach der Quali haben wir gedacht, ich bin immer fit, aber
gehen wir gleich drauf.
Ja, genau. Gehen wir gleich drauf.
Hast du da irgendwie mal einen Zweifel gehabt oder war da immer das Vertrauen da, dass das jetzt passt?
Ich habe schon viel Zweifel gehabt, aber das ist eigentlich das Spannende mit diesem Olympia dies Jahr gewesen. Egal wie viel Zweifel ich hatte, ist gegenüber immer die andere Komponente gestanden, die gesagt hat, ja und? Wir machen das. Ist so kein Problem. Wir gehen dahin oder machen wir unseren Plan und gut ist. Und war so, aber so locker, gelassen, souverän, dass ich eigentlich von mir so nicht kenne. Aber von dem her habe ich da einfach der anderen Dani in mir das Vertrauen geschenkt und es ist gelaufen.
Und dann bist du nach Livigno, fährst dann so deine Trainings, kommst erst einmal auch mit dem ganzen Trubel rundum ja, dumm zurecht genau, irgendwie.
Genau.
Wie hat sich's, das Training erstmal angefühlt?
Ich habe eigentlich gehofft, dass es ein bisschen schneller ist von der Geschwindigkeit her. Hat sich aber jetzt nicht groß verändert. Ich war aber froh, dass die den Mittelteil der Strecke ein bisschen geändert haben. Da war ein bisschen mehr Action dabei, weil ich so an die Vortrainingstage fand ich den Kurs ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich gestehen. Und so hat es das ein bisschen aufgehübscht. Ja, und ich war auch erstaunt, wie kooperativ auch die anderen Nationen noch waren, weil gerne gerade zur WM, Olympia nochmal extremer, ist jedes Team so in sich und ja, nicht mit den anderen Teams reden, so ungefähr, die könnten ja einem was abschauen. Das war es eigentlich gar nicht, es war eigentlich sehr entspannt. Dann bin ich die Trainings gefahren, easy.
Das letzte Training ist dann auch nur ausgefallen.
Der stimmt, das letzte Training ist dann auch noch ausgefallen.
Schneefall.
Genau, Schneefall. Dann haben wir nur gedacht, so, ja, holla die Waldfee, das wird ja ein richtiger Spaß jetzt, wenn es nur langsamer wird. Das wird ja Weltklasse. Also eigentlich war ja so, ja. Also.
Ich habe nur gedacht, ich hab die Meldung gesehen, also Instagram, Skicross, FIS Skicross, wie heißt es? Also internationale Skicross. Und dann sehe ich, okay, Training abgesagt. Dann haben wir gedacht, Mensch, rufst das jetzt nochmal an. Oder schreibst du dir eine Nachricht, braucht es irgendwas, kann es irgendwas brauchen? Und dann siege ich auf Instagram ein Video, wo ich da irgendwie in diesem, was weiß ich, Snowpark, glaube ich, haben sie ihn genannt, ihr da durch den Dürf schnell rutscht, und mir gedacht habe, nope. Die ist genau in dem Status, wo es sein muss. Da musst du überhaupt nichts mehr tun.
Ja, ich war, das war ein bisschen schade, dass ich eben krank war. Ich muss dann schon schauen, dass ich jetzt nicht viel draußen rumlaufe. Sprich, der freie Tag hat mir schon auch in die Karten gespielt, für einfach die Erkältung nur ein bisschen mehr zu verarbeiten. Aber ich habe es mir dann auch nicht rausgenommen, mit den Teamkollegen da in den Snowpark zu gehen, dann sind wir den Big Air runtergerutscht und das war ja so fetzen, Gaudi. Also dieser Big Air, der ist ja eigentlich komplett vereist gewesen, gell? Das ist gestört, was die Athleten da runter machen. Das ist so hoch und so steil und man ist da so schnell, das ist wirklich also brutal, was die Freestyler da generell abliefern. Ja, und dann haben wir uns halt, sind wir da runtergerutscht wie so Kleinkindern, das war so lustig, es hat so Spaß gemacht. Das war, ja, gut, dass wir das gemacht haben. Einfach ein bisschen Kopf frei machen. Ja. War gut.
Wie passiert das? Wer kommt auf die Idee? Wie?
Ja, also wir sind halt alle jetzt nicht so ganz sauber.
Ja gut, ich glaube, das bringt der Leistungssport generell schon mit und der halt, Sport wahrscheinlich sowieso.
Ja, wir sind tief in dem Innern alle ja immer noch 10-jährige Kinder und die immer irgendwelche verrückten Ideen haben. Und einer von uns hatte die, also wir wollten ein Team, es hat eigentlich so angefangen, dass wir ein Teamfoto haben wollten, nur wir Athleten. Und die Ringe waren am schönsten da oben bei dem Big Air Takeoff. Und dann habe ich gesagt, ja, dann laufen wir da hoch. Und dann sind wir da diesen Eishang da hochgestopft. Das war, also ja, haben da das Foto gemacht. Und dann waren wir so, sind wir den Takeoff schon runtergerutscht. Und dann waren die Jungs so, ja, wir gehen ja ganz hoch und dann da rutschen wir da runter. Und da habe ich gesagt, also die Treppen da, da bin ich hier, wenn ich mit meiner Erkältung bin ich hier, wenn ich da hochlaufe. Da bin ich nicht mit. Und hat es so spaßig ausgeschaut bei denen. Die, also die haben gelacht und waren überglücklich. Und dann sind wir das Landing, sind wir dann noch alle zusammen runtergerutscht. Das war dann, ja, ganz lustig. War cool.
So, das heißt, du bist dann quasi entspannt, mehr oder weniger entspannt in dein...
In das Rennen gestartet,
Olympiatag gestartet. Am 20.02.
20.02., ja. Ja, war ein entspannter Tag. Ich bin erstmal gegen die Frühstücksbank gelaufen. So, Asche, fängt ja richtig gut an, der Tag. Das war das spannend.
Ich weiß nicht, hey, wenn du jetzt, also jetzt, wenn Marie da sitzen darf, die darf sich kringeln, weil ich für meine Rennen, ich habe immer blaue Schienbeiner gehabt, weil ich mich überall angehaut habe.
Ach, schön. Also immer irgendwo dagegen laufen.
Vollgas.
Ja, so hat es angefangen und dann ist es, hat man sich schon vorweg ja einen Plan gemacht, okay, Training, Quali ist wichtig, ich mag, war das große Ziel, dass ich die Quali gewinne, damit die für die Zuschauer oder Zuhörer, wer die schnellste Quali-Zeit hat, darf als erstes das Gate raussuchen, also sprich die Athleten, die im Heat das rote Bib haben, die dürfen als erstes das Gate raussuchen, sprich sie waren in der Qualifikation die schnellste in diesem Heat. Und ich wollte die Qualifikation gewinnen, weil ich dann eine Ruhe in die Heats bekomme. Ich
das
muss
wollte
nie,
ja aber jeder wahrscheinlich.
Ja, natürlich, aber ich musste so nie mein Color Bib wechseln und ich durfte immer aus dem gleichen Gate starten und das war mein Ziel.
Jetzt klingelt in der Früh irgendwann der Wecker.
Ja.
Du weißt, wann du wo sein musst. Wie ist der Tag, der Morgen vorgekommen? Hast du, so wie immer?
So oder? Wie immer, ja. Genau. Recht gelassen. Ich habe ganz normal das Frühstück genommen, wie ich sonst auch mache. Mein Müsli und noch ein Ei mit Brot. Semmel to go geschmiert. Ja, eben ein bisschen rumquatscht. Gegen die Bank rannt, Zeug zusammenpackt rüber in die Area. Ski haben uns die, das war eben dann auch lustig. Man weiß ja, bei Olympia fahren wir zwei Läufe mehr als normal bei einem Rennen, weil wir Achtelfinale fahren bei Olympia. Und wir haben eben die Quali auch noch an dem Renntag, also es sind alles an einem Tag. Sprich, der Tag wird viel anstrengender als ein normaler Weltcup. Also geht mal hin und versucht schon von Anfang an Kraft zu sparen. Jetzt muss man eigentlich erstmal mit 4 Paar Ski anhangen. Jeder Minimum 10 Kilo. Haben uns die Betreuer schon 1 Paar, 2 Paar abgenommen. Dann trage ich die da hoch an die Gondel, ziehe mich unten um und dann heißt es ja, die Gondel, die macht erst um 8:30 auf. Aber wir haben schon um 8:10 Besichtigung. Also habe ich diese Ski umsonst da hochgeschleppt. Ich musste dann die Ski, die schweren Ski, zum Sessellift rüberschleppen. Voll der weite Weg, Schlittschuhschritt, sau anstrengend, hochdapseln und so. Und dann musste ich mir auch schon dachten, naja, Weltklasse, funktioniert super der Tag. Jetzt hast du es mit dem Kräftesparen, konntest jetzt eigentlich schon in die Tonne kippen. Aber egal, wir machen weiter.
Was quasi gescheite Vorbelastung hat.
Ja, genau. Dann fährst du das Training, fährt mal alleine wegen... Bin ich auch gefragt worden, ob wir zusammenfahren wollen. Ist immer frei. Bewusst alleine trainiert für die Quali-Linie. Dann macht man die Quali. Da ich all in. Und da habe ich gedacht, mir fliegt jetzt gleich die Lunge aus dem Brustkorb raus, weil ich mich so verausgabt habe. Aber hat Gott sei Dank funktioniert, ist grün aufgeleuchtet. Mhm. Ich habe das Losglück gehabt, dass ich Startnummer 16 war, also sprich die letzte aus dem Lostopf. Nach Neuschnee ist es immer gut, weil die Spur dann eingefahren ist, genau. Hat die Glück. Und dann bin ich in die Athletentasche und habe mich erstmal aufs Ergo gesetzt, weil ich mich ausradeln musste, weil ich echt fertig war. Habe mich 10 Minuten ausgeradelt, was gegessen und habe den Tag neu begonnen.
Aha.
Genau. Und so bin ich dann in die Heats reingestartet.
Krass. Jetzt hast du also das erste Rennen gleich die Quali sofort gewonnen. Du hast ja, das hast du ja in den Interviews gesagt, du hast im Endeffekt einen komplett klaren Plan gehabt, wie du das Rennen umgemäxt. Mhm. Also auch wie du dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale dann erfahren möchtest. Nimm mal bitte die Leute, die jetzt so zuhören, die vielleicht da die Interviews oder so nicht gehört haben. So, was war dein Plan? Wie möchtest du in diese Heats reingehen? Was war da dein größtes Ziel?
Also so die Schlagwörter dafür war souverän vorneweg, dass sie nicht einmal irgendwie taktier von der Kraft oder vom Fokus her, sondern immer bei jedem Lauf all in gehe. Und immer gleich vom Start weg bin ich da hier und die anderen müssen dann erstmal schauen. Genau, weil es auf dem Kurs recht schwierig war zum Überholen. Und dann, wenn man den Start gewinnt, sind die Chancen schon mal sehr groß, dass man auch auf 1 über die Ziellinie drüber kommt. Genau, das war so der Grund-Basic-Plan. Und dann ist so eine Olympiade nichts anderes wie ein Weltcup. Man fährt gegen die gleichen Leute und man kann nichts mehr ändern. Und deswegen lasse ich das eigentlich eher los und versuche auch so meinem Betreuerteam, meiner Skitechniker, die dann natürlich auch so nervös sind, ein bisschen die Ruhe zu geben und dass wir einfach unseren Spaß haben, die Freude an dem, was wir haben, oder an dem, was wir machen und den Tag genießen. Und so eben für Heat im Moment sind, im Hier und Jetzt und jedes Mal in diesem einen Moment die Maximalleistung abrufen. Das ist der Plan. Und dann schauen wir einfach von Heat zu Heat und gehen einfach weiter.
Ja.
Genau.
Ich habe so schmunzeln müssen, weil du hast vorher ja gesagt, Start war nicht so deins.
Mhm.
Ich fand das total spannend. Also ich schaue mir bei den Athleten immer an, wie ist die Beweglichkeit so, wie schauen eine Kraftübertragung und so eine Sachen. Mhm. Da warst du ja generell schon echt gut.
Mhm.
Die Schulterblätter sind mir sofort aufgefallen. Und dann haben wir ja da sofort am Anfang ein bisschen was mitgegeben und du hast das über die ganze Saison ja immer irgendwie
eingebaut.
Im Fokus gehabt mit eingebaut. Ja. Und der Moderator, ich weiß nicht, ob du dir die Rennen im Nachgang mal angehört hast, der hat ja irgendwann, ich weiß nicht mehr, in welchem Viertelfinale oder Halbfinale oder sowas, irgendwann mal gesagt, oder ganz am Anfang, dass Starten eigentlich deine Schwäche ist.
Mhm.
Und jetzt hast du aber gerade gesagt, dass der Start ja bei diesem Rennen mit das Wichtigste war.
Mhm.
Und jetzt gehst du daher und sagst, okay, das zeugt ja von einer gewissen Selbstsicherheit, dass du sagst, okay, ich gewinne jeden Start. Ich fahre von vorn weg. Und das ist deine Taktik. So, da willst du hin. Und jetzt kommt die Dani Meier da daher. Macht es in der Quali, also im Seeding Run, macht es im Achtelfinale, im Viertelfinale, im Halbfinale und im Finale genauso.
Ja. Krass, oder? Weil ich selber, also, ja. Dass es so funktioniert hat, ich habe es mir schon mal visualisiert und halt so erträumt, das wäre das Best-Case-Szenario. Ich habe auch sämtliche Szenarien bin ich ja schon vorweg durchgegangen. Aber dass da wirklich so das Best-Case einfach abläuft, war Weltklasse.
Krass.
Hätte ich mir nicht besser vorstellen können.
Es war wie? Also ich meine, am Ende, wie gesagt, man macht ja alles dafür, dass es am Tag X so funktioniert. Aber das versuchen ja alle.
Mhm.
Und jetzt sind ja von dem Weltcup auch alle Top-Fahrerinnen da gewesen und die besten 4 stehen auch noch im Finale.
Mhm.
So, und dann kommt die daher, die eigentlich nicht gut startet. Also Reihe.
Ja, ich finde,
oder
bin
vielleicht,
das ist
wenn
auch
man
schon
irgendwo. Ja, ja, das ist ja immer besser geworden.
Ja, ja.
So, jetzt sieht das ja aber Presse zum Beispiel nicht. Und jetzt weiß ich nicht, vielleicht bist du im Vorgang, Vorgesprächen, das Media oder sowas, vielleicht schon mal drauf angesprochen worden oder sowas. Oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, das musst du sagen, ob die mal jemand drauf angesprochen hat, ob du dir für den Start irgendwie Sorgen machst oder nicht.
Sorgen machen jetzt nicht direkt, aber ich bin schon immer wieder, werde ich auf die Schwäche Start angesprochen und dann sage ich so, ja, ja, ich nehme das in Angriff und trainiere und versuche mich da weiterzuentwickeln, aber man darf ja auch nie die Stärken vergessen. Also konzentriere mich ja auch meistens auf meine Stärken, um die auch noch, dass die weiterhin da sind. Ja, ich habe das Thema auch ein bisschen losgelassen und nicht mehr als Schwäche betitelt. Und zum Beispiel, ich schaue mir natürlich die Sandra an und, oder die halt in dem Weltcup oder in den Trainings die besten Starts rauskauen, also gezeigt haben, schaue ich mir an. Analysiert ja der Betreuer von uns, analysiert das sehr schnell raus und dann machen wir Videoanalyse etc. Aber was ich gelernt habe, ist, wenn ich jetzt da andere Mädels anschaue, das ist zwar schön, aber das bin nicht ich. Und ich bin ja schon eine individuelle Athletin. Also ich kann mir ein paar zwar schon so Bewegungsmuster anschauen, aber ich muss das dann für mich umwandeln, dass es auf meinen Körper passt. Und das habe ich viel gelernt in den letzten Jahren auch, dass ich mir das anschaue und denke, ja, okay, aber ich mache es auf meine Art und Weise. Und dann finde ich meinen Stil über diese Elemente drüber, über die Startelemente. Und ja, jetzt fahre ich eigentlich ganz gut damit. Ich finde recht schnell den Rhythmus. Man hat auch gesehen, gerade im Finallauf bei Olympia, haben die anderen Mädels dann auf eine andere Technik umgeswitcht, dass die den einen Hügel runter gesingelt sind. Oder ich mein Single-Double gemacht und ich habe aber Doubles, irgendwie sowas habe ich geändert. Oder haben die geändert und ich bin einfach beim gleichen Stiefel blieben. Und es hat sich ausgezahlt, dass ich einfach bei mir bleibe und mir vertraue. Und ja, das hat sich dann so über die Rennen entwickelt.
Ich war da wirklich unglaublich beeindruckt von dem, was du diesen ganzen Tag da ausgestrahlt hast. Man hat das irgendwie gemerkt, du bist in das Starthaus reingefahren und da hat es gar keine Frage gegeben. Du hast gewusst, hey, krass. Und jetzt, und da wollte ich den Bogen eigentlich spannen das Ende von dem Kreis ein bisschen zeichnen.
Ja.
Jetzt ist Skicross so eine unsichere Sportart im Endeffekt. Ich habe kein einziges Mal Angst gehabt, dass irgendwas passieren kann. Kennst du es, wenn du einen Sport anschaust und du merkst, jetzt, egal ob das Fußball sein soll, und du merkst, oh, die zieht dann da, so Unsicherheit dabei.
So Unbehagen spürt.
Das war zwar einfach eine große Spannung, ne, weil du fieberst ja auch mit und sowas, aber da war nie Unsicherheit dabei, in keinem Moment. Ich habe das unglaublich,
Dankeschön.
Also das hat mich wirklich unglaublich beeindruckt.
Dankeschön.
Also wie man das dann auf über ja.
Oder war ja eigentlich Teil der Plan.
Also du hast das umgesetzt.
Ja, genau.
Fand ich unglaublich krass. Wann hast du gewusst, jetzt schieße ich das Ding ab und ich gewinne Gold?
Erst über der Ziellinie, als ich meine Teamkollegen in den Zielraum reinstürmen sehen habe. Erst da. Weil ich eben die ganze Zeit wirklich im Moment blieben, im Hier und Jetzt. Ich habe mich nicht beirren lassen von eben so hektischen Sachen, ich sage jetzt mal von negativen Sachen, aber auch nicht von positiven Sachen. Das möchte ich eigentlich jetzt unbedingt nur erzählen, als ich im Viertelfinale mit Marielle Thompson unterwegs war, Olympiasiegerin 2014, die ich hoch auf der Rechnung hatte, obwohl sie aus einer Verletzung rauskam, die dann unten zu mir gesagt hat, hey Dani, go for gold, you got this, I'm out. Und das, ich kriege da auch jedes Mal Gänsehaut, weil das von einer Olympiasiegerin von einer anderen Nation zu hören, gell, die dir dann sagt, hey, ich weiß, dass du es heute gewinnst, ich bin raus, aber du schaffst es, ist einfach Gänsehaut pur. Und das ist aber auch was Positives, das einen aus dem Fokus rausholen kann und dann praktisch eine Unsicherheit bringt. Aber für das wollte ich eben sowohl als auch vorbereitet sein, was ich über die Rennen davor mehr antrainiert habe. Und so richtig, deswegen bin ich immer im Moment geblieben und so richtig realisiert, dass es jetzt wirklich Gold ist oder dass ich gewonnen habe. Ja. Ich habe ja da eigentlich erst realisiert, dass ich gewonnen habe, war, als ich über die Ziellinie gefahren bin und meine Jungs da gesehen habe, wie die da über sämtliche Barrieren drüber gesprungen sind. Und mal dann plötzlich so eine unheimlich schöne, strahlende Medaille überreicht bekommen.
Und schwer,
ja. Da realisiert man das erst ein bisschen. Aber auch nicht so richtig. Ja. Also es braucht immer noch ein bisschen. Ja. Ist noch nicht so ganz da.
Bevor wir da noch kurz darauf eingehen, mich würde echt interessieren, was war denn dein erstes Gefühl, als du es realisiert hast? Also du hast ja gerade gesagt, du fährst über die Ziellinie, du realisierst erstmal, hey, ich habe gewonnen. Dann siehst du deine Teamkollegen, die da Vollgas ausrasten. Also wer sich das nicht angeschaut hat, unbedingt anschauen, das ist so geil.
Ja.
Was war dein Gefühl?
Das ist pure Freude und auch so pure Erleichterung. Also so ein Mix aus beidem. Es ist auch extremes Freiheitsgefühl auf einmal hat man. Und es fühlt sich so ein bisschen wie Schweben an, fühlt sich das, weil man so gar nicht, also man kann es gar nicht so richtig definieren. Es ist ein Mischmasch aus vielen positiven Gefühlen.
Cool. Mhm. Hast du das bis heute schon realisiert?
Ja, teilweise. Also wie gesagt, das kommt so ein bisschen in Schüben. Eben wenn man zum Beispiel, als ich dann morgens aufgewacht bin und die Medaille ist immer noch nicht mehr klingen, so Sachen. Oder eben wenn man sie überreicht bekommt. Und ich muss das wirklich sagen, das finde ich so beeindruckend an diesen Goldmedaillen. Die strahlen so richtig. Mhm. Die kannst du ins Eck legen von einem Raum und die strahlt dich so richtig an. Und das finde ich extrem faszinierend und inspirierend, beeindruckend. Und was, wo man es auch ein bisschen realisiert, was ich immer total schön finde, wenn man so eine Medaille rausholt, wie die Menschen auf einmal so ein Augenfunkeln bekommen und voll begeistert sind und dann absolute Überfreude auf einmal haben. Mhm. Das ist total schön zu sehen. Es kommen viele Leute zusammen. Und sonst muss ich das dann erstmal zur Seite legen, weil die Rennen wieder waren.
Ja.
Man realisiert es dann kurz, wenn ich so Auftritte hatte wie im Sportstudio. Mhm. Oder ich von meinem Manager jetzt immer mit Guten Morgen, Frau Olympiasiegerin angesprochen werde. und ich dann erst so lachen muss und so mich schütteln. Ah ja, stimmt, da war ja was. Ja. Genau. Und er hat aber auch zu mir gemeint, er ist auch Olympiasieger im nordischen Kombination. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, das kommt mit der Zeit, so wie du auch zu mir gesagt hast, dass man das auch erst wahrscheinlich nach der Karriere realisiert, was für ein Türöffner so eine Olympiasieg ist. Man kann immer wieder eben ein neues Business mit einem Olympiasieg aufbauen und das werde ich wahrscheinlich erst irgendwann nach meiner Karriere erfahren und realisieren.
Mega.
Ist ein bisschen anderer Erfolg als die Kuhglocke, die ich mir auch ganz toll gewünscht habe und die ich sie bekommen habe. Ja,
aber du hast da über die Kuhglocke coole Sachen zu erzählen, gell?
Ja, die ist, wie gesagt, ich bin da oft neben dran gestanden und ich finde die so schön, die ist so detailverliebt und traditionell einfach aus der Gegend, französische Schweiz, wie so eine. Und wir haben dann einen Leib Käse bekommen und die hab den gerollt. Das fanden viele nicht so toll.
Echt?
Ja, weil der ist zum Essen da und den würde man jetzt nicht einfach so rollen. Aber an meinem Geburtstag haben wir dann den Raclette-Käse verputzt und es war perfekt. Der hat mega gut geschmeckt, ja.
Cool.
Sehr cool.
Ja, ansonsten, wie zufrieden bist du mit dem Weltcup oder Gesamtweltcup-Ergebnis? Weil du hast ja da auch einen grandiosen zweiten Platz noch hingelegt.
Mhm.
Die Sarah war ja wirklich abartig gut dieses Jahr wieder. Aber grundsätzlich, also was ich da wirklich, also bevor du antworten darfst, muss ich da eins sagen. Dieses Thema, du gewinnst Olympia und neck die Woche drauf, nicht einmal eine Woche, oder was? Genau eine Woche, also geht's weiter?
Nicht ganz.
Nicht ganz eine Woche, gell?
Geht's ja, also das Rennen nächsten? War eine Woche später, ja, aber man hat ja die Trainingstage und so und Reise und so davor.
Geht's weiter mit dem nächsten Weltcup und das hinzubekommen in so kurzer Zeit, wieder so on point zu sein, dass du dann den Rest der Saison auch noch so krass gut abschließt. Also ich muss sagen, muss ich den Hut ziehen, finde ich wirklich stark.
Oh, danke, danke. ja, ich muss sagen, also ich bin mega zufrieden mit der Saison. Ich bin unglaublich glücklich, wie es abgelaufen ist. Jetzt nicht nur platzierungsmäßig, sondern auch eben diese Entwicklungsschritte, die ich nochmal gegangen bin. Und ich denke, dass das, wenn ich jetzt nur diese kleinen Punkte verbessere, kann ich da auf nächste Saison nochmal einen Schritt drauf oder eine Schippe drauflegen. Aber gerade das Rennen nach Olympia, da hatte ich ein Tief.
Ja, aber das war ein Rennen, ne?
Ja, das war ein Rennen. Ich
hab, was 90, glaube ich, oder 80 oder so?
90 war ich, genau. Ja,
und dann
ich habe Fehler gemacht.
Sind
ich
sie aber
echt schlecht gefahren.
Am nächsten Tag hat es ja schon wieder funktioniert.
Ja, genau. Ich habe halt, Gott sei Dank, da muss ich auch wieder eben mein Umfeld, mein Team loben. Oder darf ich loben? Ja, ich habe nach dem Rennen, ist mir dann aufgefallen, wie mental anstrengend die Zeit vor Olympia war, diese Interviews, ich habe ja da schon Interviews gehabt, die ganze Zeit nur, ja, Goldmedaille, 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 Goldmedaille und du musst dann schauen, dass du diesen Druck klein hältst, weil die Medien verstehen eben nicht, dass es im Achtelfinale aus sein kann, weil eine, keine Ahnung, auf einmal verrückt geworden ist, so auf die Art, und dass mich das extrem viel Kraft gekostet hat. Deswegen bin ich auch krank geworden. Und dann ist mir das erstmal bewusst geworden. Und dann musste ich kurz durchatmen, hat mich mein Trainer weggenommen und hat dann gesagt, hey, hat mir dann gute Worte zugesprochen. Und dann habe ich kurz geweint und dann die Tränen weggewischt. Und am nächsten Tag ist wieder gelaufen.
Stark.
Und in der Hinsicht bin ich brutal beeindruckt eben von der Sandra, weil die so, egal was für ein Rennen war, ob es jetzt ein Saison-Highlight ist oder nicht, die ist am nächsten Rennen wieder on point da. Und der hat es unheimlich viel Spaß gemacht, dass ich sie auch ein bisschen gefordert habe.
Ja, das glaube ich.
Und wir so Battles haben, die war jetzt auch am Ende der Saison so glücklich, dass ja, und freut sich, wenn wir nächstes Jahr uns wieder so battlen können.
Cool.
Ja.
Mega.
Hat Spaß.
Ich habe tatsächlich einen Moment gehabt, da habe ich mir gedacht, oh, hoffentlich schaffen wir das mit einer verletzungsfreien Saison. Als ich den Sturz gesehen habe.
Oh, ich hatte
wo war das Montafon, glaube ich?
Na,
oder
war
es Kanada?
Das war Kanada, also ja. Kanada. Das war ein heftiger Sturz, ja. Holla die Waldfee. Wirklich holla die Waldfee. Aber wenn man den in Zeitlupe anschaut, hey, also erstens hatte ich extrem viel Glück, aber zweitens, wie ich dann intuitiv doch im richtigen Zeitpunkt den Oberarm unter den Kopf gekriegt habe, um Gehirnerschütterung zu verhindern.
Ja, und da die Knie.
Spannung also, in die Knie reinkriegt. Ich weiß, dass ich mir nämlich gesagt habe, Dani, wir müssen die Knie strecken, wir müssen die Knie strecken. Und ich dann, ja, wahrscheinlich gerade in dem Moment die Muskelspannung hatte, um meine Kreuzbänder zu schützen. Habe ich sehr viel Glück gehabt. Für unsere Zuhörer, die könntest du es auf Instagram bei mir schauen.
Aber nehmt starke.
Ja, es
schaut echt krass aus.
Es schaut ein bisschen aus, als bin ich nur noch so Wackelpudding und gar keine Körperspannung mehr habe. Aber ja, habe ich sehr viel Glück gehabt. Ist Gott sei Dank nichts passiert. Und mein Körper hat es auch echt gut weggesteckt.
Ja, aber das sieht man echt einmal dann, gell, wenn nicht alles perfekt läuft, wenn mal was ist, dann sieht man eigentlich, was für krasser Sport das ist.
Mhm.
Und deswegen, also ich bin unglaublich happy, dass du nach der Saison vor allem gesund und glücklich da hockst und ich bin ein bisschen stolz bei mir schon.
Ja, darfst du auch sein, also definitiv.
Wir haben alle miteinander so irgendwie gerockt haben.
Ne? Ja, wir haben ein großes Ziel erreicht. Wir haben eigentlich zwei große Ziele erreicht. Eben, ich bin, mit meinem Trainer gesagt, zwei große Ziele erreicht. Gesund durch die Saison kommen, das ist immer das Allerwichtigste. Und dann eben die Goldmedaille abgesahnt. Mhm. Das kann man in den nächsten 4 Jahren jetzt erstmal nicht erreichen. Mhm. Ja, und das mit dem Gesamtweltcup Platz 2, es ist Weltklasse. Mhm. Also wie gesagt, die Sandra war sehr überragend, sehr stark. Und ich habe halt leider jetzt keine goldene Bibs gesammelt, aber das können wir ja nächstes Jahr.
Ich brauche noch was, oder? Müssen sein,
ja. Ja, genau.
Dani, was können denn Menschen aus deiner Reise so mitnehmen? Fällt da was ein?
Boah, dass man nie aufgeben sollte. Das ist, glaube ich, das A und O. Mhm. Und auch nicht unbedingt auf das hören, was alle anderen sagen, mhm. sondern bei sich bleiben, mit ihrem Körper sprechen. Und dann sagt die Intuition schon, wo der Weg lang geht.
Mega.
Und schon den Mut haben, den ersten Schritt zu wagen. Mhm. Dann kann man halt Großes erreichen.
Stark.
Ich habe da auch einen Sticker. Weißt du, da habe ich dir den schon mal gezeigt, mein Sticker eigentlich. Ist so eine Karikatur von mir. Und die hat praktisch, die reißt so ein bisschen wie so ein Pulli auf. Aha. Und dann steht hier ganz kurz so ein bisschen dieses Superheldenzeichen. Ja. Nur mit einem M für Maya.
Ja.
Und das zeigt mir auch immer so ein bisschen, finde die eigene Superheldin in dir.
Cool.
Und zeig sie der Welt.
Super.
So, das ist so ein bisschen das Motto von dem Sticker.
Ja, mega. Also wenn du einen hast, den klebe ich mir irgendwie.
Ja, nein. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt vorbei habe, aber ich bringe dir mal vorbei auf jeden Fall.
Cool, klebe ihn aufs Auto.
Ja, stimmt, ich habe sogar ein bisschen größere. Kann ich dir geben.
Dani, hast du nur Lust auf 3 Abschlussfragen?
Ja, gerne. Muss ich da so schnell antworten?
Nein, überhaupt nicht.
Okay, gut.
Gar nicht, entspannt.
Ja, es gibt ja diese Rubrik schnell antworten und da bin ich immer so...
Nein, okay. Du bist entspannt.
Okay.
Was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Was ich mehr im Leben... Ich habe eigentlich schon ziemlich viel im Leben. Ja, doch manchmal mehr Zeit für Familie und Freunde. Mhm. Das hätte ich manchmal gern mehr, weil ich schon ja in meinem Werdegang sehr oft Nein sagen musste, nicht auf den Geburtstag von meinem Bruder gehen konnte, nicht beim Geburtstag von meiner Mom da sein, etc. Lauter solche Sachen. Genau.
Verstehe ich ihn nur zu gut. Ja, das ist ein Ding, das kommt mit, gell? Das ist eine aktive Entscheidung, die man treffen muss, das Leben zu leben.
Genau, und ich bin da eben, wie gesagt, unheimlich dankbar dafür, weil sie sind immer da für mich. Mhm. Und wenn ich was brauche, dann zack, und die setzen alles in Bewegung, dass es funktioniert. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich kann das nicht zurückgeben.
Aber ich konnte beruhigen, weil wenn die Karriere irgendwann vorbei ist,
ja, dann bin ich genauso da.
Genau.
Ja.
Und das...
Ich bin auch jetzt schon da, aber halt nicht in dem Maße, wie es gern sein würde manchmal. Genau, das ist der Punkt. Aber das wird irgendwann noch
gut. Kommt die Zeit, dann wird es anders.
Ja,
genau. Und ich habe keine Angst, dass das bei dir, es gibt ja Athleten, die verlaufen sich in diesem Sport oder rennen auch vielleicht vor irgendwas weg. Aber gerade wenn du als Athlet das schaffst, glaube ich, dieses Bewusstsein zu haben, warum du das Ganze machst, worum es im Leben eigentlich geht, dann kannst du, glaube ich, auch mit Ende irgendwann, wenn so eine Karriere irgendwann mal endet, einen Haken dranhängen und dann auch alle 5 Grad sein lassen. Und dann ist es wirklich verdammt schön, wenn du dann auch aktiv warst, okay, jetzt verändern sich diese Dinge.
Ja, genau.
Und dann hat es ja einen positiven Outcome gehabt.
Ja, ich denke auch. Und ich sehe ja schon, wie die da auch mitfiebern und dann so unheimlich stolz sind und ja, einfach glücklich und da mit voller Leidenschaft dabei sind. Das macht mich ja auch wieder glücklich. Mhm. Ja.
Geschehen. Also. Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Ja, einfach als positive Persönlichkeit, die ja vor allen Dingen, dass man mehr im Moment auch lebt und dass es in jedem Moment auch was Positives gibt und was Schönes gibt, worüber man ja lachen kann, glücklich sein kann vor allen Dingen und ja so als Motivation alles dafür geben, um glücklich zu sein, den Weg gehen, um glücklich zu sein.
Und zu guter Letzt, was ist für dich ein erfülltes Leben?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ja. Wenn ich ganz viel Zeit habe für Sport, mit meinen Liebsten, Familie, Freunde, Zeit verbringen, das Leben genießen. Aber, ja. Gott, wenn man das so genau definieren muss, ist es gar nicht so einfach. Aber ja, glücklich sein, das ist eigentlich das Hauptding und dazu gehört bei mir viel Bewegung, in der Sonne am besten, mit Family, Freunden, den Leuten, die einem wichtig sind.
Schön. Hm.
Würde ich sagen, that's it.
Perfekt, bester Abschluss. Dani, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast. War wirklich cool.
Ich sag danke. War schön, war spannend.
Ja, vielen Dank vor allem für diese Insights, die man so heute echt selten mitkriegt.
Ja.
Also danke für deine Offenheit.
Sehr, sehr gerne.
Dani, danke.
Ich sag auch danke. Tschüssi.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.